Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Wir reden heute über die ganz grossen Themen. Menschenrechte, Observationen
ja. Von
Leuten.
Ja, eine Facette.
Ja, wo fängt das Privatrecht an? Wo hört das Recht vom System auf? Wir haben ja da, oder du hast da, dich getroffen mit dem ehemaligen DDR-Dissident, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Auf jeden Fall ist sozusagen ein ostdeutscher Ex-DDR-Bürger ist gerade so ein bisschen durch die Zentralschweiz touren und macht da Halt an verschiedensten Kantonsschulen.
Genau, also er ist jetzt seit Mittwoch bis am Freitag, also an dem Tag, wo wir aufnehmen die Woche, ist er ziemlich allen Kantonsschulen im Kanton Luzern unterwegs und hat Vorträge gehalten. Der Mann heisst Wolfgang Welsch und ich habe ihn am Mittwoch getroffen zu einem Interview und habe ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn ich das Gespräch würde aufnehmen und in diesem Podcast verwenden, und er war einverstanden gewesen, zum Glück. Vielleicht ein bisschen zu seiner Person, bevor wir da ein bisschen reinhören, was er erzählt. Er ist 1944 in Berlin geboren und in Ost-Berlin aufgewachsen. Das hat es ja 1944 noch nicht gegeben, das war dann das mitten im Krieg gewesen. Dann 1964, also als er etwa 20 war, hat er in den Westen flüchten. Man muss wissen, dort war die Mauer noch nicht so lange rum, ich glaube 3 Jahre. 1961 ist die gebaut worden. Und er ist dort dabei verhaftet worden. Und hat insgesamt 7 Jahre als politischer Gefangener in verschiedenen DDR-Gefängnissen verbracht. Und ist dort physisch und psychisch misshandelt worden. 1971 ist er von der westdeutschen Regierung unter dem Willy Brandt freigekauft worden mit anderen Gefangenen. Und hat eben in den Westen gehen können. Hat er dort ein Studium gemacht und hat gleichzeitig auch wieder angefangen, also nicht wieder, sondern hat angefangen als Fluchthelfer tätig zu sein. Die Zahl, wie viele Menschen er dort geholfen hat, ist ein bisschen gibt es ein widersprüchliche Angaben. Es sind so gegen die 200 Menschen, sagt er.
Ja.
Durch das ist er dann wieder ins Visier von der Stasi gekommen und hat 3 Attentate auf ihn überlebt.
Oh, okay.
Das ist ziemlich crazy, aber da wird er nachher noch etwas davon
wilde erzählen.
Ich habe Wolfgang Welsch am Mittwoch getroffen. Er hat eben, wie schon gesagt, die Woche an diesen Kanten über Menschenrechte und Demokratie wollen reden. Also das ist irgendwie das Zentrum für Menschenrechte von der PIA, das das organisiert hat und ihn eingeladen hat. Ja, und da lassen wir jetzt mal rein. Die Audioqualität ist nicht so schlecht, dank unserem neuen Supergerät hier, wo jetzt auch vor uns liegt, H6. Das Ding ist eigentlich, es war ein Fotograf dabei gewesen für die Zeitung und darum hört man immer wieder ein bisschen den Fotograf, entweder am Rumklicken oder sonst ein bisschen am Rumnästeln. Aber das sollte uns da, glaube ich, nicht zu fest hören.
Ja, da bin ich doch auch gespannt.
Ja.
Habe ich auch noch nie gehört von dem.
Ja, ich habe ihn mal gefragt, ob er das Phänomen von der Ostalgie kann nachvollziehen, dass das besteht. Ostalgie ist ja so ein bisschen, wie soll man dem sagen, so ein bisschen die Verniedlichung von der DDR, die in Deutschland doch relativ weit verbreitet ist. Also es gibt da, ich kann mich erinnern, es hat früher so RTL noch so TV-Shows gegeben, irgendwie so war es in der DDR und sind da...
So ein bisschen Kultur.
Ja, und so ein bisschen Spreewälder, Gurken und so und Zeug und Sachen. Ja. Alles so DDR-typisch. Oder das so ein bisschen wieder vorgekramt worden ist. Ja, und ich habe ihn eben gefragt, ob er das nachvollziehen kann.
Nein, die kann ich nicht nachvollziehen, aber ich glaube, ich kenne die Ursachen. Die Ursachen liegen ganz einfach darin begründet, in einer Diktatur muss man sich keine großen Gedanken machen. Man kann mitschwimmen im Mainstream und dann ist man relativ sicher. Da wurde alles geregelt, von der Wiege bis zur Bahre. Und wenn man natürlich in einer freien Gesellschaft lebt, da ist man selbst gefordert, da muss man selbst etwas tun. Und dieses Selbsttun kann auch anstrengend sein, wenn man da ständig gefordert wird. Man bezieht Position, man wägt ab, man überlegt. Und dazu kommt, dass natürlich diese Zeit in der DDR vielleicht die Zeit für die Leute gewesen ist, die heute nostalgisch empfinden, wo sie jung waren, wo sie sich verliebt haben, wo sie Familien gegründet haben, Kinder bekommen, alles Ereignisse, die unabhängig von Diktaturen natürlich ein privates Glück manifestieren. Und das will man ihnen noch gar nicht streitig machen. Ja, die Sonne schien auch in der DDR, ganz klar. Und da hatten sie auch privat nette und gute und glückliche Momente. Und die werden jetzt hervorgekramt und die werden jetzt sozusagen über die DDR übergestülpt. Und das erzeugt diese allgemeine Nostalgie. Ja, es ist etwas sehr kurz gedacht. Und ich glaube auch, die Leute, die das tun, haben einfach vergessen, wie es dann wirklich damals war, ja, dass man für einen Witz ins Gefängnis kam, ganz einfach und simpel gesagt und ausgedrückt. Oder Feind ist, wer anders denkt, hieß es bei der Stasi. Gut, man konnte nicht in die Köpfe derjenigen reingucken, aber dieses Andersdenken manifestierte sich auch in kleinen, fast kleinsten Handlungen. Und nichts war zu gering, als dass die Stasi nicht sofort Gewehr bei Fuß stand und möglicherweise die Konsequenzen ergriffen hat. Und das war immer gleich Gefängnis.
Ja, wenig überraschend kann er das halt nicht nachvollziehen, die Nostalgie oder eben Nostalgie. Weil er halt natürlich doch die extrem grusige Seite von der DDR am eigenen Leib erlebt hat. Ich finde es aber doch noch eine interessante Erklärung, dass er eben sagt, die Leute sind sehr jung und haben sich verliebt und so. Mhm. Und sie dann halt einfach die Zeit verklären.
Also er billigt ja wenigstens auch in einem gewissen Rahmen eben diesen Leuten zu, oder?
Ja, Zubildungen finde ich jetzt fast noch zu viel gesehen. Er kann wieso er kann er sich erklären. Aber ich glaube, Zubildungen wären zu viel gesagt. Weil er halt wirklich das als schreckliche Diktatur anschaut, was ich auch wiederum kann verstehen.
Ja, klar, ja. Aber eben jetzt also in einem Privatrahmen, irgendwo durch, eben, kann er schon so von wegen eben irgendwie in der DDR zu unten auch geschehen.
Ja, ja.
Eben auf eine gewisse.
Eben, ja, genau. Ja, was auch immer wieder das Thema ist in der ganzen Ost-West-Diskussion in Deutschland, ist so ein bisschen das Verhalten vom Westen nach der Wiedervereinigung. Da gibt es ja Leute, die in der BRD vorwerfen, dass sie da eben zu wenig gemacht haben auf die Leute, dass dort all die Wirtschaftsbetriebe und so verscherbelt worden sind eigentlich. Hm. Ich habe ihn dann gefragt, ob die BRD dort nicht auch Fehler gemacht hat.
Diesen Krieg gewonnen, das ja kann man so sagen, aber es trifft natürlich nicht zu. Wir hatten auch keine Siegerjustiz, sondern im Gegenteil, es ist viel zu milde obwaltet worden. Das, was verfolgt worden ist seitens der Staatsanwaltschaften an Regierungs- und Vereinigungskriminalität, das hielt sich total im Rahmen. Es sind, wenn man sich mal überlegt, nach 40 Jahren Diktatur, und zwar brutalster Diktatur, in meinen Vorträgen komme ich immer auf Einzelheiten zu sprechen, dass nirgendwo die Gleichberechtigung größer war wie in der DDR. Die Frauen wurden nämlich genauso gefoltert und misshandelt wie Männer, aber ganz genauso, ohne Unterschiede. Dann muss man sagen, da vergisst man und ignoriert, wenn man halt sich in der damaligen Sicherheit glaubte und keine Arbeitslosigkeit bestand. Das war alles übertüncht und übermalt. Natürlich gab es Arbeitslosigkeit, nur die wurde nicht so bezeichnet. Und wer nicht arbeiten wollte oder ja keine besondere Lust und Energie zum Arbeiten zeigte, kam ins Gefängnis. Ins Arbeitslager schlicht und ergreifend, und das hatten wir ja alles schon mal in Deutschland. Die Sicherheit bestand darin, dass jeder von der Straße wegkam und musste irgendetwas machen, auch wenn es unproduktiv war. Und dadurch gab es eben offiziell keine Arbeitslosen. Aber natürlich gab es Arbeitslose und es gab Armut, nur das wurde alles übertüncht. In der Presse erschienen keine negativen Sachen über negative Entwicklungen, sondern im Gegenteil, da ging es immer um Planübererfüllung und Brigade X oder Brigade Y hat den Plan übererfüllt und weiß ich wie viele Teile über den Plan produziert. Also kurzum, so wurde das dargestellt. Die Wahrheit sah genau anders aus. Es gab große Kriminalität, auch in der DDR. Der sozialistische Mensch war nicht weniger kriminell als der kapitalistische. Im Gegenteil, entstanden ganz andere Formen von Kriminalität. Und es war Zwang. Das vergisst man. Das alles war Zwang. Das war ein Zwangsregime. Man wurde quasi zum Glück gezwungen. Und ja, das blendet man heute aus. So entsteht Nostalgie. Und da gibt's dann so besondere Auswüchse, wenn dann der große DDR-Eislaufstar Katharina Witt beispielsweise im Fernsehen auftritt und mit dem Blauhemd aus, ja, so war das damals gewesen, dann vergisst sie einfach, was das für ein Symbol ist, das Blauhemd. Das Blauhemd steht für Zwang. Ja, für Zwangsbeglückung, Zwangsjugend, da musste man Mitglied der FDJ sein, sonst wäre man nicht zum Abitur zugelassen, also zur Matura, und konnte man auch nicht studieren. Und das wird eben, kommt gar nicht mehr vor. Die schlimmen Dinge werden unterdrückt und die persönlich für gut gefundenen Dinge wurden oder werden überhöht. Okay. Aber man darf auch nicht vergessen, diese nostalgischen Auswüchse sind in der Minderheit.
Blauhemd, da muss man vielleicht mal erklären, das ist quasi die Uniform von der FDJ, von der Freien Deutschen Jugend, das war so die Jugendorganisation von der SED. Ja, also ich muss sagen, ich finde manchmal so eben, wenn man das so im Fernsehen abfeiert, finde ich das auch ein komisch, weil beim Dritten Reich kam niemand auf die Idee, irgendwie so. So war es im Dritten Reich und da laufen irgendwelche Leute mit HJ Liedergegendom. Das wäre ein Skandal.
Ja, so die Sachen finde ich auch ein bisschen komisch. Also, aber die kann man ja noch vielleicht das auch zubilligen oder nachvollziehen, wenn jetzt jemand eine glückliche Kindheit gehabt hat. Vielleicht auch eben in der FDJ, das kann man ja vielleicht als Kind als vielleicht auch zwangsfrei dann erlebt haben. Aber jetzt so in der Retrospektive, das dann so, ja, eben dann verniedlichen, finde ich auch irgendwo durch ein bisschen problematisch. Aber was ist das eigentlich die Frage gewesen? Hat er dich, oder ich habe jetzt irgendwie,
was?
Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, der redet über etwas völlig anderes
als. Nein, ich habe gesagt, eben, man könnte ja sagen, dass quasi der Westen so den Krieg in Anführungs- und Schlusszeichen gewonnen hat gegenüber dem sozialistischen Staat im Osten und ob dann nicht nach der Wende auch Fehler gemacht worden sind. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, eben, ökonomisch ist es viel besser gegangen, es hat keine Arbeitslosigkeit in der DDR und so und Sachen. Und das soll der halt anders darstellen.
Ah, so. Ah, ich habe jetzt gemeint, du meinst mit Fehlern, mit so Privatisierungsgeschichten und.
Ja, das kommt dort rein, oder? Das wird dann halt auch vorgeworfen. Also das wird als Grund angeführt, dass es so viel so eine hohe Arbeitslosigkeit gibt.
Ja.
Weil bei diesen Staatsbetrieben alle ja eine Stelle hatten. Also so ist ja die Erzählung oder, von diesen Nostalgiker.
Ja, nein, ich habe es mehr so gemeint, eben da die, also das raffgierige Privatisierungsding,
so ein bisschen
Wirtschaftskriminalität sozusagen.
Ist es nicht so ganz gegangen, nein.
Das war zwar im vorherigen oder Schnipsel gewesen, sozusagen. Wo er so ein bisschen über die, dort ist ja auch ein bisschen das Vorurteil so ein bisschen von der Faulheit auch ein bisschen noch gekommen, eben, dass man sich jetzt halt da in unserer Gesellschaft ein bisschen muss anstrengen, nicht alles einfach so, blöd gesagt, so in den Arsch geschoben bekommt. Das ist ja, gut, finde ich dann manchmal vielleicht auch wieder, ist manchmal auch ein Vorurteil, das ein bisschen Probleme mit sich bringt. Also finde ich auch manchmal so, gerade auch, wenn man so ein bisschen die deutsche oder die westdeutsche Diskussion manchmal auch anlässt, so über den Osten, ist das auch manchmal ein bisschen überheblich, finde ich. Also, dass das vielleicht also so eine gewisse Päppigkeit kann mit sich bringen, eben irgendwie so ein gutes Leben in so einer ideologischen Diktatur, das mag sein, ja. Und ja, zumindest, dass man irgendwie einfach so seine, also weiss, wo sein Platz ist, weil er halt einfach dir zugeteilt wird.
Aber was heißt schon ein gutes Leben? Ich meine, das Leben in der DDR hat auch viele Entbehrungen mit sich gebracht, oder? Das ist eben, zum Beispiel das Autokauf ist nicht so einfach gewesen, sondern hast du mal auf eine Liste eingetreten und hast mal 2 Jahre gewartet.
Oder so. Aber gut, dort drüben bist du natürlich auch, bist glaube auch ein gewohntes Tier, nicht? Also wenn du...
Ja, die meisten
schon. Wenn du deine paar Jahre auf ein Auto musst warten, dann musst du das halt.
Das ist dann halt einfach so, ja. Gut, nachher haben wir ein bisschen mehr so über seine Biografie geredet. Er hat da Spannendes zu erzählen. Ich habe ihn dann gefragt, wieso er überhaupt in den Westen flüchten wollte.
Also dieser Entschluss fiel mir insofern, war insofern schon lange bei mir, in mir. Ich bin ja in Ost-Berlin oder in Berlin geboren und war zu einer Zeit Schüler, als es die Mauer noch gar nicht gab. Und meine Verwandtschaft wohnte in West-Berlin. Und ich bin nach der Schule oft mit dem Fahrrad nach West-Berlin geradelt. West-Berlin war für mich nichts Fremdes. Und als die Mauer nun gebaut wurde, stand ich fassungslos davor und mir war klar, ich lasse mich hier nicht einsperren. Und ich lasse mir auch nicht Gewalt antun. Ich werde dieses Land verlassen. Allerdings erst nach Matura und nach Staatsexamen an der Schauspielschule. Ja, und dann bin ich auch sofort zur Tat geschritten und versuchte zu flüchten. Ja, und das misslang leider. Damals gab es keine sozialen Netzwerke. Man konnte sich nicht vorher informieren, wie sieht es an der Grenze aus oder was brauche ich zu Pässen und brauche ich da Reiseanlagen oder Visa oder dergleichen. Und deswegen war die Flucht ziemlich ja, naiv und ging dann auch schief.
Ja, da muss man vielleicht noch erklären, wie das genau vor sich gegangen ist. Das kann man in seinem Buch noch lesen. Er hat sich als Westdeutscher ausgegeben, der kurz eben in die DDR eingereist ist und hat gesagt, an der Grenze, ja, er will zurück nach Westdeutschland und hat seinen Passierschein verloren. Und dann hat der Grenzbeamte ihn gefragt, über welchen Grenzübergang er da eingereist sei, so quasi so eine Testfrage. Und dann hat er einen genannt, der seit Monaten insgeheim schon zu war. Und dann haben die gewusst, ja, das kann nicht stimmen. Und dann haben sie ihn halt gepäckelt. Wie er selbst schon gesagt hat, das Ganze ist relativ naiv. Also, ja, wahrscheinlich nicht so durchdacht gewesen.
Er ist aber jetzt vor dem Fluchtversuch, der ist eigentlich nicht jetzt politisch irgendwie aktiv gewesen,
Nein,
oder
der
irgendein
noch.
Untergrund oder was auch immer.
Nein, der ist 20 gewesen. Der,
Also, das ist ja wirklich so naiv und spontan.
Ja, spontan eben nicht. Er hat ja gesagt, er hat gewusst,
Also,
seit die Mauer gewesen ist, er hat gewusst, dass er in dem Land, wo er gelebt hat, echt noch die Ausbildung wollte fertig machen. Und
Ja.
der geht.
Aber ist er wie so, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mauer gebaut worden ist, also weißt, hätte der wie auch schon in der Schulzeit irgendwie Problem gehabt mit der Gesellschaft oder dem Land,
Das
oder ist
wüsste
das
ich nicht.
mehr so der Aha, weißt du auch
Ja,
nicht genau,
das weiß ich nicht, aber
der Aha-Moment dann.
das ist ja in Berlin schon noch speziell gewesen. Bevor die Mauer gebaut wurde, ist das ein reger Austausch gewesen. Du konntest einfach hin und her gehen, ohne grosse Einschränkungen, oder? Obwohl es eigentlich schon dort eine Staatsgrenze war, aber Berlin hatte einen Sonderstatus gehabt und darum ist das dort noch ein bisschen anders zu und her gegangen. Und eigentlich hier schon die Mauer gebaut war, sind dann halt die Leute wirklich eingesperrt gewesen, oder? Was auch noch dazu kommt, was vielleicht ein bisschen das naive Vorgehen erklärt, er hat sich auch nicht können vorstellen, mit welcher Brutalität der Staat auf so einen Fluchtversuch reagiert. Aber das erzählt er jetzt im nächsten Clip, wo er so ein bisschen die Haftbedingungen beschreibt.
Ja, also was ich mir nie vorstellen konnte, dass ich ins Gefängnis überhaupt kam. Dass man mich festhält und sagt, du, das ist hier verboten und das darf man nicht und vielleicht irgendeine Bestrafung, aber diese brutale, sofort auf der Stelle brutale Haft, Hochisolation, monatelang keine Besuche, nicht zu lesen, nicht zu schreiben, ich wusste gar nichts, ich dachte, ich komme hier nie wieder raus. Das ist für einen Jugendlichen, ich war damals 20, das ist brutal. Das ist schon an sich brutale psychische Folter. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und kam mich anfangs noch gar nicht klar. Und dann wird man auf sich selbst zurückgeworfen, auf die Person, die man vorher war, mit aller Bildung, mit allem, was man in sich aufgesogen hat. Und dann muss man mit sich selbst klarkommen. Dann überlegt man, was passiert jetzt mit dir? Ja, und dann wurde ich zu den ersten Verhören gerufen und die waren gleichfalls sehr brutal. Und ich bin betrogen worden. Beispielsweise hat man mir großzügig angeboten, ich könnte Bleistiftkorrekturen in dem Protokoll anbringen, weil ich sagte, das habe ich nicht gesagt, das unterschreibe ich nicht. Ja, kein Problem, hier ist der Bleistift. Können Sie Korrekturen machen? Habe ich Korrekturen angebracht und als ich unterschreiben wollte, hat er mir einen Kugelschreiber gegeben. Unterschreiben Sie hiermit, okay. Und irgendwann warf er mir eine Bemerkung vor, die wäre höchst staatsfeindlich. Und das habe ich nie gesagt. Doch, doch, das haben sie gesagt. Und holte das Protokoll aus den Akten, was er im Panzerschrank hatte, und zeigte es mir hoch. Und da sah ich von Weitem, alle meine Korrekturen fehlten, waren ausradiert. Und ich sagte, ich bin fassungslos, was ich ja gerade sehe. Sie sind ein Betrüger. Sie haben mich betrogen. Sie haben das ausradiert. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit Kugelschreiber unterschreibe. Ich habe Ihr Protokoll, Ihre Wortwahl unterschrieben. Sie sind ein Betrüger. Daraufhin schlug der mich zusammen und Sie wissen gar nicht, wo Sie hier sind.
Da muss man vielleicht auch sagen, das ist auch halt bös gesagt ein bisschen naiv, wenn man das im Nachhinein anschaut, was man ja heutzutage so über die Stasi erfahrt und so, also dass die einem Länder das Protokoll umschreiben und so, das ist schon, also ja, mit dem rechnet man aus der Perspektive heute ja gar nicht, oder? Das ist ja unvorstellbar.
Ja, aber es zeigt ja auch ein bisschen, wie auch die eigenen Bürger, also gerade noch zu dieser Zeit ja auch eben dermassen auch verarscht worden sind. Also dass die so kein, also auch noch der Staatsglauben ja auf eine Art ja auch noch in sich innen hatten, oder er ja auch noch.
Eben er, der sogar flüchten wollte, noch glaubt, dass er einigermaßen fair behandelt wird, wenn er, auch wenn er ins Gefängnis kommt, oder?
Mhm.
Ja. Was wir weiter.
Und da kamen die ersten Folter. Ja, die ersten Foltermethoden, da wurde ich mit Handschellen an Gittern angeschlossen und wurde mit einer Gummirute geprügelt, damit man keine Spuren sieht. Und ich dachte, wo bin ich hier? Denn wir haben ja als Schüler, gerade in der DDR, in Ostberlin, die sogenannte antifaschistische Literatur gelesen. Ja, zuhauf. Wir haben die besprochen, wie aus rassisch und politisch Gründen Verfolgte in Gestapohaft, wie die grausam gefoltert wurden und wie die genannt wurden. Das Gleiche passierte mir gerade mit den gleichen Ausdrücken. Ihr seid Kakerlaken, ja, ihr seid Ungeziefer. Wir werden die DDR von euch befreien. Und die gleiche Folter, also es war genau das Gleiche. Das hat mich fassungslos gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal hinter diese Fassade von der schönen sozialistischen, humanen Menschengemeinschaft gesehen. Das war Betrug, das war Täuschung. Ja, und die Menschen in der DDR sind alle einer großen Täuschung zum Opfer gefallen. Und später hat man natürlich auch gelesen, als der Herr Ulbricht, der erste Chef dann der SED, der Staatspartei aus Moskau zurückkam 1945, gab er die Anweisung an seine Genossen, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles unter Kontrolle haben. Und das genau war der Plan. Es ging um Macht und um Machterhalt und nicht um Menschenrechte oder um Humanität. Als ich das alles erleben musste, auch eben die Scheinhinrichtung, da war mir klar, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der ich reinkam. Vorher wollte ich nur weg. Ich wollte meine Karriere in einem freien Land machen. Wollte Theater spielen, mir aussuchen können, was ich spiele. Nun geht das nicht mehr. Nun habe ich erfahren, eine grausame Diktatur. Und die meisten wissen das gar nicht. Die leben in dieser schönen Scheinwelt. Ja. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt muss ich Widerstand leisten. Und dieses Wissen, dieses Wollen, etwas zu tun, mich dagegen zu wehren, das war so heftig, dass mir verschiedentlich immer wieder, und jetzt Sie auch, die Frage stellen, wie habe ich das überlebt oder wie habe ich den Mut gehabt? Ich glaube nicht, dass das Mut war. Das war ein menschliches Wehren. Eigentlich war das so ein tief gegründeter Humanismus. Je mehr ihr mich versucht zu brechen, je mehr ihr mich quält, umso größer wird mein Widerstand. Das war wie so ein Selbstläufer. Das ist genau anders passiert. Bei vielen hat es so funktioniert, die sind gebrochen worden. Die haben gesagt, wir machen jetzt alles, was ihr sagt und ich will jetzt ein wertvolles Mitglied der sozialistischen Menschengemeinschaft werden. Ja, und das wäre mir ja nie über die Lippen gekommen. Niemals. Und so entstand das. Der große Druck, der hat mich dazu gebracht, mich zu wehren und zu sagen, jetzt gerade nicht.
Zu dieser Ski-Hinrichtung muss man vielleicht mal sagen, ja, das ist wahrscheinlich etwas vom grausamsten, also von der grausamsten psychischen Foltermethode, die es überhaupt gibt.
Mhm.
Er beschreibt es so in seinem Buch, dass er dort in der Nacht in Gefängnishof gezerrt worden ist, irgendwie an eine Wand gestellt Und der hat dort ein Todesurteil gegen ihn verlesen, dass das sofort vollstreckt werden soll. Und dann haben sie wirklich dort so Soldaten aufgestellt, die das Gewehr auf ihn gerichtet haben und auch mit Platzpatronen auf ihn geschossen haben. Also das ist wirklich...
Das ist recht krank.
Unvorstellbar, ja. Aber man muss ja nicht so tun, als gäbe es heutzutage nicht mehr. Stichwort Waterboarding. Das haben ja die Amerikaner auch gerne gemacht in Guantanamo. Das ist etwas Ähnliches. Dort haben die Leute auch das Gefühl, dass sie vertrinkt. Also das ist echt pure Todesangst.
Gibt es auch in der freien Welt.
Ja genau, die aus Demokratie bringen. Eben da die psychische Folter, das ist ja etwas, wir sind ja auch mal da in dem Berliner Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen gewesen. Sind sie eigentlich noch so psychologisch geschickt gemacht, die so Erniedrigungsmethoden oder Zersetzungsmethoden. Er hat zum Beispiel so erzählt, dass eigentlich, er ist ja in verschiedenen Gefängnissen gewesen in der DDR, dass er überall nur ein Milchglas gegeben, dass du eigentlich gar nicht raus siehst. Also du siehst, dass es hell ist, aber du hast keine Konturen, nichts und so. Und wenn du mal raus kannst, bist du irgendwie so in einem Betonbunker, der nur gegen oben offen ist. Also du siehst, kommst eigentlich nichts mehr von der Welt außen mit über. Was mir dort noch geblieben ist von Hohenschönhausen, ist die Platzierung vom Stuhl im Verhörzimmer, so hinter der Tür. Dass du irgendwie einer mal von aus der Tür aufmachen kann und irgendwie mit dem reden und der, der verhört wird, der sieht es nicht, weil der Tante Tür im Weg ist und so.
Genau.
Ja.
Ja, oder auch, dass ja dort sich die Häftlinge auch nie begegnet sind. Also da die. Da die Lichtsignale, wenn jetzt da irgendein Häftling über den Flur gebracht wird, dass dann da einfach ja niemand eine Tür auftut, dass sich zwei nicht sehen. Das ist ja dort also, total gaga eigentlich. Also wäre das schon zu viel menschliche Interaktion sozusagen.
Naja. Ja, eben, und die Isolation, das ist halt auch etwas sehr Umstrittenes, aber auch etwas, wo man halt auch in unseren Breitengraden in gewissen Situationen kennt und so. Ja. Ich habe ihn gefragt, wie so etwas überhaupt möglich ist. Also es ist so etwas, wo ich mich halt immer wieder so frage, wenn du so Dritte Reich-Geschichten hörst und so. Wie als man Menschen dazu bringt, dass sie anderen Menschen eigentlich so etwas antun können, dass sie eigentlich wirklich wollen quälen und erniedrigen und brechen und so. Und er erzählt uns da so eine kleine Anekdote.
Ja, die Wärter waren in der Tat fast so alt wie wir, auch in den 20ern. Wie ich mir das erkläre? Ja, das kann ich mir relativ gut erklären. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Vor Jahren eine Lehrerfortbildung geleitet in Ettal, Bayern. Und ein Wochenende. Und da leitete ich das Seminar und das hieß die Erziehung zum Hass. Und da waren etwa 60 Lehrer aus den alten Bundesländern, also Westdeutschland, und etwa 60 Lehrer aus den neuen Ländern, die man überprüft hatte, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen und die deswegen in den Schuldienst übernommen wurden. Und ich referierte dann darüber, dass die Erziehung schon sehr früh anfing zum Hass, nämlich in den Kindergärten. Da gab es Gedichte und ich habe die zitiert aus Kinderzeitschriften. Ja, wir müssen die hassen, die auf der anderen Seite der Elbe leben. Das sind unsere Feinde und Hass ist ein wichtiges, großes Gefühl. Also kurzum, die Erziehung zum Hass war wesentlicher Bestandteil der Erziehung junger Menschen. Beginnend im Kindergarten, weiter fortgeführt in der Schule, dann später in der FDJ, in der Nationalen Volksarmee. Es wurde zum Hass erzogen. Und während ich noch davon sprach, in den ersten Minuten, wir hatten vorher vereinbart, die Diskussion beginnt am Ende, stand plötzlich eine Frau auf, eine Lehrerin. Sie gab sich zu erkennen als eine Lehrerin aus den neuen Ländern und sagte, also Herr Welsch, was Sie erzählen, das stimmt überhaupt nicht. So war das nicht. Das stimmt nicht. Und dann setzte sie sich, und dann war Ruhe und alle dachten, na, wie kommt der aus dieser Nummer wieder raus? Die ist ja aus dem Osten, die muss es ja wissen. Und ja, ich hatte mich gut vorbereitet, auf, weil mir klar war, da wird vielleicht Protest kommen, Opposition oder dergleichen. Ich hatte etliche Rundschreiben der Volksbildungsministerin Margot Honecker, der Frau des Staatschefs. Die war ja verantwortlich für Schule, für überhaupt Bildungseinrichtungen bis hin zur Uni und so weiter. Und in diesen Rundschreiben habe ich eins mal rausgezogen, da weist sie an, dass die pädagogischen Kräfte darauf achten müssen, unbedingt die Kinder, die Jugendlichen, die Schüler zu einem glühenden Hass auf den imperialistischen Feind zu erziehen. Hass ist ein bewegendes, ein großes Gefühl. Das müssen die Lehrer mit pädagogischen und didaktischen Maßnahmen immer wieder herausheben. Der Hass auf den Feind. Und das habe ich dann mal rumgehen lassen. Und noch ehe das Schreiben bei ihr ankam, im Rundlauf durch die Reihen, stand die Frau schon wieder auf und sagte, Herr Witsch, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ja, stimmt, Sie haben recht, es gab solche Rundschreiben, aber nicht alle Lehrer haben sich daran gehalten. Es gab schon Lehrer durchaus, sah ich dann nicken, so, die sich daran nicht gehalten haben. Aber Sie haben recht, das war der Staatsplan, die Erziehung zum Hass. Und damit hat sie natürlich bestätigt, vielleicht hat sie das vergessen, verdrängt, kann ja sein. Solche Verdrängungskräfte und Mechanismen konnte man bis heute im Grunde genommen beobachten. Das Schlechte wird, es war gar nicht da. Und je weniger man daran denkt, umso mehr ist es nie da gewesen. Und das war dieses schöne Beispiel, wo das dann öffentlich und die weiter noch fair und das aufgestellt hat, gesagt, ja, das stimmt. Mhm. Und das ist genau einer der Gründe. Die Erziehung zum Hass.
Ich finde es gleich sehr schwer zu glauben oder irgendwie zu begreifen, dass das so funktioniert, weißt? Also, dass man wirklich so die Leute zu dem kann erziehen
kann. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen noch, also ein kleiner weiter Gump nicht von einem Stasi-Gefängnis zum Kindergarten oder Primarschule, ja, oder was auch immer.
Aber es ist halt schon so eine erste Anführung, weißt, sozusagen.
Mhm. Ja, das glaube ich schon auch. Also gut, es gibt ja auch so Studien, weißt du, wie, es gibt doch da die berühmte Studie, wo so Leute, eben also mit Stromstößen irgendwelchen Leuten, also die geben ja denen dann irgendwie bis 300 Volt Stromstöße, oder meinen sie, sie deugen das eben zumindest.
Mhm.
Einfach, also da geht es ja darum, wie du mit autoritären Personen umgehst, oder wie du dich fügst mit autoritären Befehlsketten, so in dem Stil. Also ja, dort ja, sind wir, glaube ich, alle zu viel fähig.
Ja.
Und ja, was ich jetzt da bei dieser Lehrerin vielleicht auch, die kommt ja auch so ein bisschen zum Tragen, auch immer wieder, ja, so ein bisschen das Gefühl, wo ja sicher auch viele eben jetzt so Bürger aus den neuen Ländern haben, also dass es ist nicht alles schlecht gewesen und vielleicht auch eben, unser Land ist nicht nur schlecht gewesen, oder das ist ja dann auch ein bisschen auch ein Abwehrmechanismus im Stil von eben, mein Leben ist ja nicht nur schlecht gewesen, oder ja, ich als alles, Teil von dem bin nicht nur schlecht gewesen.
Ja, wir sind nicht alles Verbrecher gewesen und irgendwie Unmenschen, oder? Auch wenn wir für den Staat gekraftet haben oder so.
Oder auch eben, vielleicht auch als Gefängniswärter, man gibt sich ja dann auch eine Art die Rechtfertigung, da steht ja jetzt sozusagen ein Verbrecher vor mir, oder? Und wenn ich jetzt, also was soll ich jetzt mit dem, oder? Soll ich den, so im Stil von, dort fährt es ja eigentlich schon mal an, also dort würdest du ja dann wie deine Rolle auch hinterfragen, sobald du dich ja auch dann hinterfragst, ja, aber ist jetzt der wirklich so schlimm? Oder hat er jetzt tatsächlich etwas Falsches gemacht?
Ja.
Weil er hockt ja schon. Also ist ja nicht irgendwie, du bist ja dann eigentlich nicht in der Rolle von einem Richter oder so, wo du irgendwie sagst, ja.
Aber ich meine, es geht schon über das raus, die Leute als Verbrecher anzuschauen. Sondern es geht ja so weit eben, dass man sie verprügelt,
ja, also und wird quält. Ja, es wird schwer sadistisch. Ja. Aber ich glaube, dass, also ich weiss nicht, dass wir, das ist ja auch noch schwierig irgendwie zu wissen, oder? Wie das, eben wie man, wie so der Werdegang dann auch ist, eben vielleicht von so einem Wärter oder so einem Verhörer, wo da eben die Leute dann auch psychisch eben zu ersetzen, haben sie es ja genannt damals in der DDR. Ja, wenn man überhaupt zu dem kommt, also ob man da wie die Leute auch so psychologisch an das hingeführt hat, ich weiß nicht. Also ob das wie auch harmlos angefangen hat, so als Verhörer, wo du dann einfach mal normaler Verhörer gewesen bist und dann die so ein bisschen die sadistischen Skills erst mit der Zeit gelehrt hast oder dir angeeignet, das weiss ich nicht genau.
Nein. Der Welsch redet in dem Zusammenhang auch von einer Entpersönlichung, die man mit den Häftlingen so vorgenommen hat. Das erzählt er da jetzt schnell.
Die Menschen sahen aus wie wir, die sahen aus wie Menschen. Die haben uns als Abfall angesehen. Und die Gefangenen hießen noch nicht mehr Meier, Schulze, Lehmann. Frau Lehmann, kommen Sie mal mit. Herr Meier, treten Sie mal raus aus der Zelle, es geht zum Verhör. sondern wir hießen, wenn die Pritsche rechts war, in der Zelle, wo wir lagen, rechts rauskommen oder links mitkommen. Wir waren rechts oder wir hießen links. Das war eine Entpersönlichung. Und dieses rechts oder links zeigte, wir waren gar keine Menschen mehr. Wir waren Sachen, Dinge, rechts kommen sie. Und mit Dingen, mit entpersönlichen Dingen, da kann man beliebig umgehen, da braucht man noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Und so entstand die Leichtigkeit der Misshandlung und Folter. Wir waren ja gar keine Menschen. Und so kam eins zum anderen.
Erinnert auch so ein bisschen an das Deutsche Reich. Aber die Entmenschlichung eben auch, alles sind Kakerlaken und Abschaum und Ungeziefer und weiss doch auch nicht was alles.
Aber wahrscheinlich muss man sich das einreden, damit man die Hemmschwelle irgendwie auch betreten kann, oder? Und wirklich kann die Leute extrem zu quälen. Aber ja, ich weiss auch nicht.
Ich frage mich halt auch eben, also gerade auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch in der gesellschaftlichen Verrohung oder vielleicht auch in der Radikalisierung im Denken, ja, dort vielleicht auch ein Stück weit wie parat war, um ja, zum das vielleicht auch besser aufzunehmen.
Nein, ja, das ist gut möglich, ja.
Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, fähig dazu sind, ja, es ist, glaube ich, jede Gesellschaft. Ich glaube, also du kannst sicher den Switch in das Ganze, geht sicher leichter oder schneller vonstatten. Aber, also ja, man hört das ja auch heutzutage ja, aus anderen Regimen. Iran ist eins zum Beispiel, da hörst genau auch so Geschichten, wo Leute also ja, bis zum Tod gefoltert werden, wo du jetzt aus einer Perspektive wie von uns einfach denkst, hey, die sind erstens keine Gefahr für die Gesellschaft oder das System, die haben gar nichts gemacht. Mhm. Aber wenn man dann eigentlich eben so eine Abwehr und so einen Hass eigentlich auf so Individuen kann entwickeln, das ist schon noch bemerkenswert.
Naja, das finde ich schon auch sehr befremdlich. Aber ja, die Geschichte zeigt, dass das doch immer wieder passiert oder eben immer noch passiert. Der Wolfgang Welsch ist dann nach 2 Jahren freigelassen worden, das erste Mal. Was spannend ist und was auch so ein bisschen komisch wirkt, er ist dann vor die Wahl gestellt worden, in BRD auszureisen oder in der DDR zu bleiben. Und er hat sich überraschenderweise dafür entschieden, in der DDR zu bleiben. Und da erklärt er jetzt wieso.
Wenn man mal tiefer nachdenkt, dann weiß man, Moment, da muss mit ihm was passiert sein. Denn der wollte ja weg. Der war ja wegen Fluchtversuch in Haft. Da muss was passiert sein. Und richtig, da war etwas passiert. Nunmehr hatte ich mir vorgenommen, ich war ein anderer als der ich reinkam. Jetzt muss ich etwas tun. Und da ich Mittel hatte, ich habe ja an der Filmhochschule hospitiert, meine Freunde waren Kameraleute, waren Regisseure und waren auch Schauspieler, die kannte ich. Und ich wusste, wer hat eine 16mm Ariflex zum Beispiel. Und ich wusste, der war auch nicht so DDR-affin, sondern eher kritisch. Und ich hatte mir während der Haft schon überlegt, ich werde einen Dokumentarfilm drehen, ausgehend vom Potsdamer Abkommen, Berlin betreffend, dass man mich, noch vor Antritt der Haft, hatte man mich gemustert zum Wehrdienst als Berliner. Und das war ein Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen der Alliierten, denn Berlin war ja entmilitarisierter Status. Und darauf gründend wollte ich dann schreiben, und das Schreiben übrigens an die Vereinten Nationen, wogegen ich protestierte, das wurde während meiner Verhandlung bei mir zu Hause nach einer Hausdurchsuchung gefunden. Und da bekam ich eine Einsatzstrafe von 1,5 Jahren. Und da hieß die Begründung, indem Welsch einen Brief an die verbrecherische Organisation UNO nach New York schrieb, ja, dieser verbrecherischen Organisation trat die DDR 1973 bei. Ja, und das ist Kafkaesk. Mehr noch, das ist nicht in Worte zu fassen. Also die haben getäuscht, betrogen, gelogen und haben alles so zurechtgebogen, dass es ihnen und ihrem Machterhalt passte. Kurzum, ich wollte schon in den Westen, aber erst wollte ich mal Widerstand leisten, wollte diesen Film drehen, den ich dann, weiß ich, zum Mannheimer Kurzfilmfestival oder zu irgendeinem Ereignis im Westen dann zeigen wollte und dann erneut flüchten. Ja, also ich war jetzt richtig im Widerstand. Ja, und das ist genau einer der Gründe. Ich bin jetzt nicht in die DDR zurück, weil ich überzeugt worden bin. Ganz im Gegenteil. Kaum war ich draußen, begannen die Dreharbeiten. Ich hatte nämlich ein Treatment schon während der Haft in geheimen kleinen Kassibern alles schon aufgeschrieben, wie das ablaufen sollte. Und 3 Monate später war ich dann wieder im Gefängnis, verraten worden. Ja, aber der Film war fertig. Noch ungeschnitten, aber fertig.
Ja. Da haben wir auch hier.
Ja. Es ist wirklich extrem schwer, das nachvollziehen, wieso was er dort nicht die Chance gepackt hat, um in den Westen zu gehen.
Mhm.
Ja, aber offenbar hat dort nicht wirklich etwas in einer Stadt gefunden, wo er dann halt wollte, wirklich gegen das Regime antreten.
Ja, also ein starker Trotzreflex.
Ja.
Und nach 2 Jahren DDR-Haftgefühl ist, oder Stasi-Haftgefühl ist, ich mache jetzt noch einen Film.
Ja. Ja. Ja, es ist wirklich Straub.
Ich bin nicht ganz rausgekommen. Was ist mit dem UNO-Brief? Er ist gemustert worden.
Ja, obwohl er als Berliner gar nicht eingezogen werden durfte, weil Berlin ja eben entmilitarisiert war. Das war ja im Westen. Das war
noch vor der Verhaftung, vor der ersten Verhaftung.
Ja. Also er hat gesagt, vor Haftantritt. Vielleicht war er schon verhaftet, aber noch nicht verurteilt. Also ich weiß es nicht genau. Aber das ist ja auch in Westdeutschland immer ein Thema gewesen. Die, die nicht dann Wehrdienst machen wollten, sind auf Berlin gegangen, auf Westberlin, weil dort eben nicht eingezogen werden. Und offenbar war es in der DDR genau gleich gewesen. Und er hätte.
Aha, aber das Schreiben ist dann einfach eben in dieser Verhandlung noch einfach um die Ohren.
Ja, eben die verbrecherische Organisation UNO angeschrieben haben.
Mhm.
Was ja wirklich auch noch ein lustiger Ausdruck ist. Ja, eben, er ist dann wieder verhaftet worden und die nächste Haft hat länger gedauert, nämlich 5 Jahre, bis er dann eben im 71 freigekauft worden ist von der BRD, zusammen mit, ich glaube, 41 anderen politischen Häftlingen. Ich habe ihn dann gefragt, wie das Ganze abgelaufen ist und was so seine ersten Eindrücke sind vom Westen.
Ich bin ja faktisch von der einen Welt in die nächste und übernächste Welt, nämlich erstmal raus aus dem Gefängnis. Und dann nochmal in den Westen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Allein diese Fahrt mit einem Bus und 42 politischen Häftlingen, denen das ähnlich ging, die nach wirklich bedrückender Haft mit Isolation, mit Folter, mit allem, was man sich nur vorstellen kann an üblen Dingen, die auch zum Teil in dem Bus zum ersten Mal ihren Frauen oder Partnerinnen wieder begegnet sind, die ebenfalls einstiegen nach vielen Jahren des Nichtsehens. Der Bus fuhr durch die Grenze, alle Schlagbäume gingen wie von Geisterhand hoch, die Betonsperren wurden elektrisch zur Seite gefahren, alle Ampeln waren grün und da stand an jeder Sperre ein Offizier und der salutierte militärisch, wie der Bus im Schritttempo durchfuhr, ohne anzuhalten. Es war wirklich grotesk. Und wir schrien nicht Hurra oder waren glückselig und endlich und gar nichts. Nach und nach stiegen die Leute auf in den Bus, die standen und schweigend fuhr der Bus mit stehenden Leuten durch diese Grenzen. Das war, ja, und 200 Meter nach dieser Grenze, hinter einer Kurve, hielt der Bus auf einem Parkplatz. Da standen Abgesandte des hessischen Ministeriums und Krankenwagen und verschiedene andere Leute und wir stiegen zum ersten Mal aus, betraten westlichen Boden und viele davon fielen zur Erde, ja, und küssten die Erde. Und wenn man sich mal vorstellt, da war kein Reporter, kein Journalist, kein Fernsehen, kein nichts, dann war das keine Show, das war tief empfunden. Das war da empfand ich auch zum ersten Mal die Freiheit als so tief, als so berauschend. Ich habe das dann später immer mit der Liebe gleichgestellt. Wer schon mal geliebt hat, ich meine nicht verliebt, sondern geliebt hat, dieses Gefühl, das hatten wir in diesem Moment, dass Freiheit etwas so Wichtiges, ganz wichtig ist, die Vorbedingung für alles. Ja, und das ist ja auch ein Menschenrecht. Und das wurde uns genommen, wie über viele Jahre. Das war sozusagen das Erlebnis des Übertritts in den Westen. Ja, und dann erinnere ich mich noch gut, haben öfter schon Zeitungen darüber berichtet, habe ich Gießen, diese Provinzstadt Gießen in Hessen, als Lichtermeer, als glänzende, ja, und in Wahrheit, ich habe ja später dort studiert, war das natürlich eine grausame Provinzstadt, ja, wenn man es mal mit normalen Augen betrachtet. Ja, es war natürlich auf der einen Seite ein Glück, jetzt frei zu sein. Andererseits gab es die ersten großen Niederschläge. Ich wurde dann, nachdem die üblichen Sachen mit medizinischer Untersuchung und Papiere und dies und das, und ich bekam dann sofort den größten Flüchtlingsausweis C, das war das höchste sozusagen als politisch Verfolgter. Und nach einer gewissen Zeit der Rekonvaleszenz am Bodensee, wo ich zum ersten Mal im Ausland war, nämlich in der Schweiz, in Rorschach, von Langenargen durch Österreich durch und dann Schweiz. Und da war ich nur am Staunen, wie toll die Menschen lebten und wie freundlich die waren und wie ruhig und sauber und schön das alles war. Ja, dann bekam ich die ersten Engagements. Das heißt, ich bekam drei Angebote an drei verschiedenen Theatern, darunter das Staatstheater Niedersachsen. Und da habe ich mich vorgestellt. Ich dachte, ja, irgendeins wirst du wahrscheinlich bekommen. Und tatsächlich habe ich alle drei gleich bekommen. Bei allen drei Theatern bin ich genommen worden und habe für die laufende Produktion eine Verpflichtung bekommen, also eine Jahresverpflichtung.
Ja, eben der Herr Welsch hätte wollen im Westen seine Schauspielkarriere fortsetzen. Hat aber Probleme bekommen, das erzählt er jetzt hier im nächsten Clip.
Und dann kam, ich glaube, im Staatstheater die erste Hauptprobe und ich habe meinen Text nicht mehr gefunden. Ich konnte nicht mehr sprechen, obwohl ich ihn am Abend zuvor nochmal durchlaufen ließ und also im Auswendiglernen war ich immer bestens. Sprach dann mit dem Intendanten, der die Probe unterbrach und der sagte, sagten Sie nicht beim ersten Gespräch, als wir uns darüber unterhielten, wo Sie herkommen, dass Sie aus dem Zuchthaus waren, Brandenburg kommen als politischer Häftling und so. Kann das damit zusammenhängen, dass Sie nicht mehr sprechen oder dass Sie vergessen haben, Ihre Rolle, die Sie gestern noch kannten? Weil ich habe ihm natürlich gesagt, Sie glauben denn nicht im Ernst, ich komme hier zur Hauptprobe und kann meinen Text nicht. Also, das gibt's doch gar nicht. Nee, sagt er, das glaube ich Ihnen auch. Aber was sind das für Ursachen? Dieses eine Wort kannte man damals gar nicht. Posttraumatische Belastungsstörung. Ja, was seit 1982 als Krankheit von der WHO klassifiziert worden ist, kannte man damals nicht. Und genau das war's. Und das hatte ich völlig außer Acht gelassen, dass ich nicht mehr derselbe Mensch bin, auch innerlich nicht, dass diese Mechanismen da. Fakt ist, ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben. Und so kam es, dass ich ein Studium angefangen habe, Politik, Soziologie, Philosophie in Gießen und wurde, das hat mir mein Freund besorgt, der bereits Doktorand war in Gießen, den ich im Zuchthaus kennenlernte, auch ein politischer Häftling. Und der dann Professor in Bochum wurde. Und durch seine Vermittlung hatte ich die gleiche Doktormutter und konnte dann 1977 mit einer Arbeit über das Ministerium für Staatssicherheit promovieren.
Eben, da erzählt er, wie die Haft doch auch ihre Spuren hinterlassen hat. Er hat den Beruf nicht mehr weiterführen können. Und hat eben das Studium angefangen und hat sich dort wieder mit der Stasi beschäftigt. Also das ist offenbar etwas, was ihn nicht losgelassen hat. Und er hat angefangen, vom Westen aus weiter gegen das Regime zu kämpfen, indem er eben in der Fluchthilfe tätig war. Und wie das Ganze so ein bisschen abgelaufen ist, oder was wolltest du noch sagen?
Mit seinem Beruf ausüben, da bin ich jetzt gar nicht ganz gestiegen. Der ist ja mit 20 das erste Mal verhaftet worden. Mhm. Also der ist jetzt 7, 28, nehme ich an, oder? Ja. In dem Niedersachsen. Mhm. Aber der hat ja den, also was ist denn sein Beruf?
Er hat schon in der DDR, das hat er am Anfang erzählt, schon eine Schauspielausbildung gemacht.
Aber die hat er können abschliessen, also bis 20.
Ja, oder? Aber die abgeschlossen hat, formal weiß ich nicht, aber er hat sie gemacht.
Also eben, der ist ja wie so gar nie richtig in einem Beruf angekommen, nehme ich an, oder?
Aha, nein. Aber er ist...
Aber ja, es war einfach so seine einzige Ausbildung gewesen.
Genau, ja. Eben, wie gesagt, er ist in der Fluchthilfe tätig geworden und da erzählt er, wie das Ganze abgelaufen ist.
Ja, und während dieser Zeit schon quasi im ersten Semester fragte er mich, ob ich ihm helfen kann, also mein Freund, einen Menschen, er war vorher Dozent an der DAFK Leipzig, DAFK, Deutsche Hochschule für Sport und Körperkultur, die Kaderschmiede des DDR-Sports, ob ich ihm nicht helfen könnte, einen seiner Kollegen von damals rauszuholen, dessen Verwandte hätten ihn angesprochen, im Westen lebend und so weiter. Und da sagte ich, ja gerne, ich weiß nur nicht wie, ich habe keine Ahnung, er sagte, ich auch nicht. Gut, das ist eine gute Grundlage, wir wissen beide nichts. Wir sollten mal nachdenken. Das haben wir getan und dann sind wir auf eine Fluchtart gestoßen, die die Stasi als höchst effizient in den Akten bezeichnete. Gefährlich, wir sind ganz gefährlich, also ich bin ganz, weil ich habe es alleine weitergemacht später, ganz gefährlich, weil höchst effizient und so weiter, also haben mich in höchsten Tönen gelobt sozusagen. Ja, das war die Umkehr, die mental empfundene Umkehr von einem Flüchtling zu einem Reinkommenden. Mein Flüchtling, der hatte mit neuen bundesdeutschen Papieren ausgestattet, von einem Kurier in Sofia, wohin er geflogen ist, Ostberlin-Sofia, Bulgarien. Da bekam er einen bundesdeutschen Reisepass, wo ich schon einen Ausreisestempel reingesetzt hatte, nachempfunden, nächtelang die Farbe, deutsche DIN-Farbe, deutsche Industrienorm, zur bulgarischen Rot beispielsweise, so lange mit der Pipette und mit Lupe und so weiter getropft und gemischt, bis eben die Farbe bulgarisch war. Und dann reiste der von Bulgarien aus, das Flugzeug hatte Flughöhe erreicht, holte er aus einem Versteck am Körper, holte er dann die Westpapiere raus, Ticket, Weiterflugtickets, Geld und so weiter, steckte das ein, spülte seine Ostpapiere in der Toilette runter, setzte sich wieder auf seinen Platz. Halbe Stunde später landet die Maschine in Bukarest. Und nun kommt die Umdrehung, die mentale Umdrehung der Flucht. Dieser Flüchtling, der flüchtet jetzt nicht, sondern seine Flucht sieht so aus, er kommt zur Einreise nach Rumänien, zum Einreiseschalter. Und der Beamte, der dort sitzt, der denkt ja im Leben nicht, dass da ein Flüchtling kommt, sondern ob der Pass in Ordnung ist, ob der Pass nicht gefälscht ist, der war aber in Ordnung, es war ein echter. Nur die Stempel waren sehr gut nachempfunden, hat er gar nicht gemerkt. Eine Seite weiter, Einreisestempel Rumänien, damit war die Flucht im Grunde geglückt. 3 Tage aus Tarnungsgründen, Sightseeing, Bukarest, Weiterflug nach Belgrad mit den neuen Tickets, Sightseeing, Weiterflug 3 Tage später über Wien nach Frankfurt am Main, da habe ich ihn abgeholt. Und da meinte er, die ersten Worte dieses Menschen waren, ein totaler Sachse, der sprach auch total sächsisch, was man kaum verstanden hat. Ja, ne, das war ja ganz einfach. Das war ja eine total einfache Flucht. Ja, diese Einfachheit, die war aber wahnsinnsorganisiert. Und da habe ich auf diese Weise dann später, danach kam immer mehr Mund-zu-Mund-Propaganda, sehr viele Menschen rausgeholt.
Also der Professor oder Lehrer, der hat den Pass selber gefälscht, oder das haben eben sie gemacht und ihm den gefälschten Pass zur Verfügung gestellt?
Ja, das haben sie gemacht, ja. Und eben in der Scheisse vom Flugzeug hat der DDR-Pass zerstört und den neuen Pass eingepackt. Ja. Es klingt wirklich sehr einfach, aber ja, wahrscheinlich auch sehr risikoreich, oder?
Ja, es klingt auch ein bisschen nach James Bond da.
Ja, James Bond kommt danach,
sag ich. Bitte, und weiss auch was, bin ich kurz nicht mehr rausgekommen. Und da mit dem bulgarischen Rot.
Ja, nach deiner Norm, ja. Mhm. Das hätte eigentlich müssen stimmen, die haben sich schon etwas überlegt dabei.
Ja.
Aber gleichzeitig ist die Fluchthilfe der Stasi nicht lange verborgen geblieben. Man ist da gleich mal drauf gekommen, wer da dahinter steckt. Der gute, alte, bekannte Welsch. Und sie haben so einen Vorgang eröffnet, die Operation Skorpion. Das hat er alles in den 90er Jahren nachgelesen, seine Stasi-Akte und so, wie das abgelaufen ist. Ja, jetzt kommt ein längerer Clip, wo er das so ein bisschen erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist. Da kommen jetzt eben auch die 3 Mordversuche vor, die relativ spektakulär sind.
Ja, und irgendwann hat das die Stasi mitbekommen, dass ich dahinter stehe. Und dann wurde ein zentraler operativer Vorgang gegründet, der hieß Skorpion, ZOV Skorpion. Und die Hauptaussage daran war, zersetzen und liquidieren. Also liquidieren meint natürlich töten. Ja.
Sie haben ja drei Mordanschläge überlebt.
Ja.
Wie viel Glück ist dabei, dass Sie jetzt noch vor mir sind?
Ja, Glück ist in der Tat etwas sehr Wichtiges. Wichtiger als Gesundheit haben wir gelernt, denn auf der Titanic waren beispielsweise die meisten gesund, nur die hatten kein Glück. Ja, also Glück ist schon sehr wichtig. Und das hatte ich offenbar im reichen Übermaß. Ja, denn ich habe Anschläge überlebt, die ich eigentlich gar nicht überleben konnte nach normalem Verständnis. Auf mich wurde geschossen mit meinem Freund, der gar kein Freund war, sondern der Mann, der mich töten sollte, der mich dahin führte nach London, dirigierte mit einem Auto und jemand saß dann, hat geschossen. Das war alles bestens organisiert, auch logistisch von der Stasi in einem NATO-Land wie England. Muss man sich mal vorstellen. Und er hat geschossen. Und die hatte mich auch getroffen. Nur ich habe mich gerade in dem Moment gebückt nach meiner Pfeife. Den Schülern sage ich in solchen Momenten, es lässt sich da keine kausale Erklärung finden, aber die einzige Erklärung, die ich anbieten kann, ist, ich habe mich wegen der Pfeife gebückt. Und da fiel der Schuss. Die einzige Erklärung, die ich anbieten kann, ist die, Rauchen kann Leben retten. Ja. Und warum ich den späteren Mordanschlag in Israel überlebt habe, wo man mich mit Thallium, einem ja, typischen Geheimdienstgift, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir gerade gesehen in den jüngsten Nachrichten England, die beiden, die da immer noch im Koma liegen. Jetzt haben sie noch ein besseres Gift entwickelt, nämlich ein Nervengift, militärisches Nervengift. Aber damals hat auch der KGB mit Thallium gearbeitet, um missliebige Leute auch im westlichen Ausland zu töten. Und das hatte die Stasi übernommen. Thallium ist ein sehr seltenes, war ein Rattengift, war das früher mal drin, Bestandteil. Thallium ist ein sehr fieses Gift, ist so ein weißes Pulver, geruchsgeschmacklos, kann man Essen beimischen, löst sich auf, sieht man nichts, schmeckt nicht, gar nicht. Ich hatte eine 10-fach tödliche Dosis, die wollten ganz sicher sein, nach zwei misslungenen Anschlägen, dass nun beim dritten Mal ich jetzt wirklich tot bin. Ja. Und es gibt keine medizinische Erklärung, denn bei Untersuchung im Krankenhaus des Blutes hatte ich immer noch eine 6-fach tödliche Dosis. Ursprünglich haben sie zurückgerechnet auf den Tag der Gifteinnahme. Das konnten wir dann nach einem Prozess des Überlegens, was habe ich dann gegessen, nachdem man mir erklärt hatte, Thallium hat eine Inkubationszeit von 3 bis 6 Tagen, also ab Aufnahme bis erste Wirkung. Und dann habe ich zurückgerechnet und tja, das muss ein bestimmtes Essen gewesen sein, denn davor haben wir nichts gegessen und danach auch lange nicht, weil wir vorher in Sharm el-Sheikh waren von Israel. Damals war der Sinai, der Südsinai, noch israelisch besetzt. Nach dem Sechstagekrieg wurde das später zurückgegeben. Und deshalb konnten wir bis Sharm el-Sheikh fahren und da haben wir nichts gegessen, weil es 50 Grad. Man fährt ja im Sommer auch nicht nach Israel oder nach Ägypten. Ja. Und dann sind wir zurück nach Eilat und da waren es immer noch gut, aber da waren schon etwas kühler, 32 Grad. Und da haben wir das erste Mal gegessen. Und das war dieses Essen, das er vergiftet hat. Mein Freund, der war wieder dabei, Freund. Ja, und auf das Essen sind wir gestoßen und dann 3 Tage später, glaube ich, 3, 4 Tage später, sind wir dann von dort über Tel Aviv, dann Segenezareth, Tiberias, hoch ins Drusengebiet, auf den Golan. Und auf dieser Fahrt nach Safed, das ist so die Drusenhauptstadt, da sind mir die ersten Erscheinungen, was ich nicht wusste, eingeschlafene Füße. Was kommt, wenn man länger mit abgeknickten Beinen, einer langen Autofahrt vielleicht, oder was ich, wenn man 3 Stunden in der Kirche sitzt, ja, schlafen dann die Füße ein. Und dann streckt man die aus und nach einer Weile verschwindet das wieder. Aber das verschwand nicht. Das wurde am nächsten Tag stärker. Und am übernächsten Tag fing es an zu schmerzen. Und immer mehr, immer heftiger. Zum Schluss waren die Schmerzen so groß, ich konnte sie kaum noch ertragen. Und die gingen immer höher. Die Arme, alles. Ich konnte kaum laufen, war gelähmt, dann erfasste das die Lunge, ich konnte kaum noch atmen, nur noch Schnappatmung in ganz kurzen Abständen, ich war kurz vorm Ersticken. Ja, und in dieser Situation kam ich ins Krankenhaus und die konnten nichts finden in Deutschland. Hab den Rückflug angetreten, mussten mich da reintragen ins Flugzeug, konnte schon nicht mehr laufen. Kein Arzt auch in Israel wusste, was das war. Und ja, dann im Krankenhaus in Deutschland. Damals war ich privat versichert. Das heißt, der Leiter der Klinik war ein Professor. Es war ein ausgewiesener Toxikologe. Also ein Giftfachmann. Und der hat nichts gefunden. Der hat mir dann später gesagt, in meiner ganzen Berufspraxis, 40 Jahre oder so, ist mir das noch nie untergekommen, diese hohe Gift, dass das die Ursache Thallium ist. Und ja, der hat mich entlassen wieder, im Sterben. Ich lag im Sterben, habe das gar nicht richtig mitbekommen. Bin nach Hause mit dem Krankenwagen nach Hause gefahren worden, ins Bett. Und Stunden später ruft er an, meine Frau geht ans Telefon. Und da kam ein Fax aus dem Lebensmittelchemischen Institut bei Oberursel Frankfurt, wo heute noch der deutsche Joghurt untersucht wird, ob er rechts dreht oder links dreht. Also die untersuchen das. Und die hatten damals auch die letzte Blutprobe, die letzte. Vorher waren schon andere und da wurde festgestellt, der hat nichts. Der ist gesund. Woraus die Ärzte und auch der Professor schlossen, der projiziert was. Das ist psychisch, ja. Dem fehlt nichts. Ist alles gesund, ist organisch völlig gesund. Und dann kam diese letzte Probe und da kam das Fax an den Professor Hennemann adressiert. Sehr geehrter Professor Hennemann, nachdem Ihr Patient verstorben ist, sicher verstorben ist, teilen wir Ihnen nun doch noch mit, woran er gestorben ist. Er hatte eine mehrfach tödliche Dosis Thallium zum Zeitpunkt der Aufnahme, wahrscheinlich 10 Milligramm. Da ist der bald umgefallen, der Hennemann, und hat Polizei und Feuerwehr. Und dann haben die mich mit dem Rettungswagen und Blaulicht und Eskorte sofort abgeholt von zu Hause. Und sofort, also ich war, die Nacht hätte ich nicht überlebt. Ja. Und ins Krankenhaus zurück. Und da bin ich dann ins Koma versetzt worden. War eine ganze Woche im Koma. Und habe 20er Spritzen rechts und links mit, also Dauerkanülen, mit dem einzigen Gegenmittel Antidotum Thallii bekommen. Und das hat mir dann das Leben gerettet. Ja. Es hat keiner gewusst, eben wird gerne angewandt. Warum? Gerne angewandt von Geheimdiensten, also natürlich den östlichen Stasi, weil wegen der langen Inkubationszeit. Man weiß, wenn der dann stirbt, man weiß gar nicht, was hat denn der gegessen? Gestern, was hat denn der gegessen? Oder vorgestern vielleicht noch, aber nicht mehr Tage früher. Und so ist ja auch der Chef der PFLP beispielsweise vergiftet worden durch mit Gift versetzte belgische Pralinen.
Ja, ja, also das ist wirklich irgendwie eine Agenten-Trauer. vielleicht kann man noch ein bisschen ausführen.
Bin ich da noch nicht ganz gestiegen mit.
Mit also was?
Sein Freund, oder also sein Freund, sozusagen
das
Freund.
Das ist so, also das ist ein Ostagent, der sich mit ihm angefreundet hat.
Nachdem über längere Zeit.
Ja, nachdem der Vorgang gestartet worden ist. Mhm. Beim ersten Versuch haben sie eben mit der Autobombe probiert. Lustig ist, das hat er noch erzählt, das habe ich aber nicht aufgenommen. Sie haben das offenbar am Trabi getestet. Mhm. Aber das hat beim VW Golf nicht so gut funktioniert wie beim Trabi, weil das offenbar so ein bisschen billiger Bau war, der Trabi. Beim zweiten Mal war es so, dass er eben mit dem Freund in Anführungs- und Schlusszeichen auf London ist, also auf England. Dort sind sie in einem Mietauto rumgefahren und dort eben irgendwie einen Scharfschütze auf ihn geschossen.
Also dort ist er auch schon dabei gewesen.
Ja, ja.
Der sogenannte Freund.
Ja, genau. Dort hat er heute Morgen auch ein Bild von dem Auto gezeigt. Also heute Morgen bin ich noch in einer Klasse gewesen, wo er geredet hat. Und dann hat er so eine Leinwand gehabt und noch so ein paar Bilder gezeigt hat. Mhm. Und da sieht man das Auto mit der zerborstenen Windschutzscheibe. Ist so ein Herz-Mietauto gewesen. Ja, und eben der Vergiftungsversuch in Israel, wo er wirklich fast geklappt hat. Er sagt, dass in seinen Akten sogar die Rede ist, also hat er davon gelesen, von einem geplanten vierten Mordversuch, wo dann irgendwie über so afrikanische linke Gruppierungen hat abgewickelt werden, die Kontakt können zu Ostdeutschland. Mhm. Das ist aber nicht ausgeführt worden, weil die DDR zusammengebrochen ist.
Ja. Also mit dem Freund ist er einfach in die Ferien auf Israel.
Genau, ja. Ja. Mhm. Und mhm. Das ist vielleicht auch noch speziell, dass die, also der Freund, Peter Haag hat er sich genannt, oder hat geheißen, ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Deckname war. Der ist dann nach der Wende zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden wegen dem. Mhm. Wegen einem versuchten Mord.
Ja.
Der Stasi-Typ, der so den Vorgang gestartet hat und zuständig war, der ist auch verhaftet worden, aber der hat sich schon in U-Haft erhängt. Also das ist wirklich, wie sagt man dem, formal-juristisch auch aufgearbeitet worden. Also das ist wirklich erwiesen, die Mordversuch.
Ja. Also und er hätte eigentlich wie schon nach dem Vergiftungsversuch, also das hätte er ja wie so können rekonstruieren, dass das eigentlich von dem Freund muss sein, oder ja. Dann auch erst im Nachhinein?
Nein, das hätte er schon rekonstruieren können, oder? Weil dann hätte er gewusst, was er gegessen hat, es waren irgendwie Hacktätschchen.
Mhm.
Und ja, da ist ihm dann ein Licht aufgegangen. Das hat er sich so nicht erzählt, aber das steht im Buch drin. Und auch in dem Dokumentarfilm, den ich gesehen habe, ist von dem Dreh, dass dort noch eine Frau dabei war, wo der Freund in Anführungszeichen ihm als eine Jüdin aus New York vorgestellt hat. Und die haben während der ganzen Reise in Israel kaum ein Wort geredet. Mhm. Und er geht halt davon aus, dass es so war, weil sie Englisch gelernt hat in der DDR, aber halt das relativ schnell aufgefallen wäre, dass sie nicht wirklich eine Amerikanerin kann sein. Ja. Und er geht eben davon aus, dass sie so quasi wie so als Aufpasserin für den anderen Agent noch dort war, also dass jetzt das mal wirklich funktioniert, weil sie schon zweimal versagt hat, sozusagen.
Und sind das so Wohnwagenferien gewesen?
Ja genau, die sind so in einem sogenannten Motorhome sind so unterwegs gewesen.
Da habe ich die Story irgendwie... Hast
du schon mal gesehen?
Also die Vergiftungsstory habe ich irgendwo mal gelesen, glaube ich.
Okay.
Aber nicht gewusst, dass das unser Mann ist.
Unser Mann, ja. Also ja, aber das ist ja wirklich eine Geschichte von Verrat und weiss auch nicht was. Er ist auch, seine damalige Frau hat offenbar mal, ist mal vom bulgarischen Geheimdienst verhört worden während so einer Fluchthilfeaktion und hat offenbar Details preisgegeben, wie das Ganze abläuft und so, ohne ihn dann nachher darüber zu informieren, dass sie das ausgesehen hat und so. Also er ist schon alt und schon mehrfach getäuscht worden von Leuten in seiner Umgebung, eben schon in der DDR dort, wo er den Film gemacht hat, ist er dort von Kollegen verraten worden. Und ich habe ihn dann so gefragt, ob es ihm schwerfalle, in Menschen zu vertrauen, nach all dem, was er erlebt hat.
Darauf kann ich nur sagen, stellen Sie sich das ungefähr vor, oder man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn man mit einer Frau zusammen ist und die Frau betrügt einen irgendwann und das Verhältnis zerbricht, die Partnerschaft, dann steht man erstmal eine Weile alleine da, hat die Nase vielleicht gestrichen voll von Frauen oder umgekehrt von Männern und irgendwann aber verspürt man, ich könnte vielleicht doch, Partner wären nicht schlecht. So, und was ist denn die Voraussetzung für eine neue Partnerschaft, die man eingeht? Man schenkt dem anderen Vertrauen. Man muss also, um Vertrauen schenken zu können, wieder seine Achillesferse entblößen. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche. Wenn ich jetzt so enttäuscht wäre, dass ich ja nie wieder Vertrauen zu anderen Menschen hätte, dann käme es, ja, würde ich mich ja sozial völlig isolieren, würde in der Isolation versinken. Und dabei muss man noch Folgendes bedenken. Es gibt ja keine DDR mehr. Also es kann niemand mehr an mich herangespielt werden, der mich im Auftrag der DDR jetzt, was ich zum nächsten Tatort buxiert. Nein, ich habe das Vertrauen in andere Menschen nicht verloren. Ich bin mir bewusst, in welcher Situation das damals stattgefunden hat. Dass die Stasi, auch nach Auffinden der Stasi-Akten, konnte ich ja zu einem großen Teil lesen und nachvollziehen, dass die mich über einen Zeitraum von 13 Jahren eben mit Tod- und Mordanschlägen verfolgt haben. Das hat nie geklappt. Und da müssen die ja wirklich schlimme Momente gehabt haben, die arme Stasi. Warum klappt das nicht? Warum geht das nicht?
Ja, finde ich noch spannend, wie rational er das sieht. Also er sagt halt klar, es ist spezielle Zeit gewesen und spezielle Umstände. ja, da passiert halt so etwas. Mhm.
Ja, das waren wirklich andere Zeiten.
Ja, ich wollte von ihm noch wissen, ob er das Vermögen hält, dass sich so ein ähnliches System in der DDR in Europa noch einmal könnte etablieren.
Immer wenn ein Volk oder Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden sollen, dann besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zwang dann auch zu Gewalt führt und zu den üblen Dingen, über die ich sprach. Natürlich ist die Möglichkeit generell vorhanden und die beginnt harmlos und wird immer, die Kandare wird immer mehr angezogen, ja, sozusagen. Und solche Entwicklung kann man ja heute in Europa schon feststellen. Also zumindest den Beginn solcher Entwicklungen. Und denen muss man frühzeitig entgegentreten. Deswegen habe ich ja formuliert, wer in der Demokratie schläft, kann in der Diktatur aufwachen. Ja, das geht dann relativ zügig und viele Menschen werden auch mitgerissen von dem Gedanken an, toll ist das aus mir, wir ganz alleine und alles toll. Und in Wahrheit steckt da etwas ganz anderes, nämlich die Macht. Die Macht, es geht immer um die Macht. Ja. Und da muss man dann eben entsprechend dem entgegentreten und muss schon früh Widerstand dagegen leisten.
Ja, wolltest du da noch etwas dazu sagen?
Wie ihr den Anfängen? Ne?
Ja, ich musste da daran denken, wir haben ja
auch vor... Unser tolle Abstimmung
gesehen. Genau, vorletzte Sendung haben wir so über Abstimmung gestritten und so.
Mhm.
Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, was er mir da erzählt hat. Eben, dass man die Demokratie nicht einschlafen und so.
Das war natürlich ein tolles Line-Dropping gewesen, ja.
Ja.
Der Welsch hat können zitieren.
Ja, dann kommen wir schon zum letzten Clip, ganz kurz. Weil Freiheit ist so ein zentraler Begriff, den er immer wieder verwendet in seinen Ausführungen. Und das ist immer etwas ganz Wichtiges. Und ich wollte von ihm wissen, was für ihn überhaupt Freiheit bedeutet.
Ja, Freiheit ist die Vorbedingung fast zum Atmen, möchte ich sagen. Also mir fiel das Atmen schon in der DDR schwer, wenn Sie verstehen, dieses Gefühl, da zu leben, das hat mich bedrückt. Also Freiheit ist eine Grundvoraussetzung für alles andere, für Teilhabe, für Meinung, für Leben schlechthin in all seinen Facetten. Freiheit halte ich für existenziell für ganz wichtig. Ohne Freiheit kann sich nie etwas entwickeln.
Das war es.
Gutes Schlusswort.
Vom Herrn Welsch. Vielleicht noch so ein bisschen als Fazit von meiner Seite. Ich habe es sehr interessant gefunden, mal so einen Menschen persönlich kennenzulernen. Weil, ja, ich habe schon viel darüber gelesen, ich habe viele irgendwelche Dokus gesehen oder Spielfilme über das Thema. Und er hat das für mich schon dann noch so ein bisschen besser fassbar gemacht, auf eine Art. Das, ja, es ist komisch, ich meine, du hörst jetzt halt auch noch mal so, wie wenn es jetzt im Radio wäre oder so, wenn er so einen erzählt.
Mhm.
Ja, für mich ist es gleich noch irgendwie ein bisschen etwas anderes gewesen, als einfach immer noch mal darüber zu hören, wenn du mal in mein Gesicht einschaust oder der hockt vor dir und der hat es wirklich alles erlebt.
Ja, das gibt dem Ganzen ja schon eine andere Qualität, wenn du tatsächlich immer einem Menschen zulassen
kannst. Mhm. Ich finde auch, man muss mit ihm nicht in allem einverstanden sein. Er hat halt schon eine sehr undifferenzierte Haltung gegenüber dem System, was ich aber auch gut verstehen kann, nachdem was er alles erlebt hat.
Mhm.
Aber ja, ich kann eben gleichzeitig kann ich auf der anderen Seite Leute verstehen, wo dort halt ihr normales Bünzelleben gelebt haben und das halt nicht so verteufelt, wie er das macht. Weil sie halt nie in die Mühlen von dem ganzen Stasi-Apparat geraten sind, oder? Und halt Glück gehabt haben.
Mhm.
Dann tun wir das Ganze beenden, würde ich meinen, oder?
Ja, gehen wir.
Gehen wir zum nächsten Thema. Lass uns zuerst ein bisschen Musik.
Musik?
Ja,
lass uns schnell. Erst wieder etwas.
Nein, ein alter, aber schnell ein bisschen zur Auflockerung.
Klassiker.
Ja, dann kommen wir von der Stasi-Überwachung zu der IV-Überwachung, bei uns gesagt. Nein, ist ein bisschen vielleicht ein Vergleich, der daneben ist, aber diese Woche hat das Parlament ein neues Gesetz beschlossen, und zwar eben die Sozialversicherungen bei Verdacht auf Missbrauch künftig Versicherte durch Detektive observieren lassen. Und mit der richterlichen Genehmigung werden auch technische Geräte zur Standortbestimmung erlaubt, das heisst zum Beispiel so GPS-Peilsender oder auch Drohnen, was ziemlich crazy ist. Ja, eben so GPS-Peilsender, wo man zum Beispiel könnte Autos anbringen oder so.
Ja, kommen wir direkt zu der Stasi.
Ja, genau. Eben, der Nationalrat hat jetzt als zweiter Rat dem zugestimmt. Umstritten ist ist noch ein bisschen, wer die Überwachung darf anordnen. Es ist beschlossen worden, dass nur Direktionsmitglieder von diesen Versicherungen dürfen. Der Nationalrat hat das ursprünglich wollen, auch einfachen Sachbearbeiter zugestehen. Ja, vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund von dem Gesetz. Es hat ein Urteil gegeben im Oktober 2016 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das Urteil hat gelautet, dass für die Überwachung die rechtliche Grundlage fehlt, weil das ist eigentlich eine Praxis, also gerade so bei Einfallbezügen könnte man das sauber auch, dass eben dort bei Verdacht die Leute beobachtet werden, ob die wirklich nicht arbeiten können oder ob die wirklich die Einschränkungen haben. Ich glaube, sogar in Emmen war der erste sogenannte Sozialdetektiv von der Schweiz im Einsatz gewesen, oder einer von den ersten sicher. Ich glaube, so Anfang 2000er Jahre ungefähr. Und ja, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt in der Schweiz. Es gibt es in vielen Gemeinden, dass die Leute überwacht werden. Aber eben die gesetzliche Grundlage gefehlt. Und das Parlament hat jetzt die Gesetzeslücke eigentlich geschlossen durch das neue Gesetz, und es ist relativ schnell gegangen für das Schweizer Verhältnis. Das hat heute auch die Tagesanzeiger richtig geschrieben gehabt. In einem guten Artikel, den wir vielleicht noch verlinken können. Ja, es geht dort, das muss man halt schon sagen, es geht um relativ viel Geld. Ich habe da mal Zahlen gelesen, dass 2016 gibt es Zahlen, dass die IV dank der Überwachung 60 Millionen eingespart hat. Bei der SUVA sind es irgendwie 5,5 Millionen gewesen. Also bei den IV sind das jetzt schon nicht gerade kleine Beträge, das muss man schon sagen. Dass man gegen den Missbrauch vorgeht, ist ja wahrscheinlich richtig. Die Frage ist halt eigentlich, mit welchen Methoden, oder? Mhm. Also wenn man da wirklich von Leuten mit so Peilsendern überwachen, ja. Was wolltest du sagen?
Also man kann ja nicht sagen, dass man wegen der Überwachung 60 Millionen eingespart hat. Man hat einfach wegen der Missbrauchsbekämpfung 60 Millionen eingespart.
Ja, das sind sie natürlich als Überwachen.
Das nötig.
Sie tun den Missbrauch ja mit Überwachung bekämpfen, oder? In der Regel.
Ja, also gut, aber die fährt ja eben genau so die Diskussion an. Musst du dann, oder wo werden denn da wirklich auch Recht beschnitten von einem Menschen?
Ja, ja.
Ja, das ist und ich meine, Missbrauchsbekämpfung, das kann ja noch ganz andere Tools in dem Sinn zur Verfügung gestellt werden. Das muss ja nicht gerade eben ein Privatdetektiv sein, der jetzt da mit GPS und Foti und Video irgendeinem da hinten nachläuft. Und das ist ja jetzt auch angeprangert worden, dass ja die Privatdetektive jetzt mit dem neuen Gesetz eigentlich eine bessere Handhabe haben als Polizei, also so Observationstätigkeiten anbelangt.
Ja, es geht dort um die Observation im nicht öffentlichen Raum. Die braucht die Polizei eine richterliche Genehmigung. Mhm. Das brauchen eben die Detektive nicht. Es sind übrigens nicht nur Privatdetektive, also die Sozialdetektive sind vielfach von Gemeinden angestellt. Mhm. Also eben zum Beispiel der in Emmen, ja. Der ist bei der Gemeinde Emmen angestellt und der hat so ganz viele so Mandate von anderen Gemeinden rundherum. Und da tut er quasi so auf Mandatsbasis so für die anderen Gemeinden arbeiten. Ja, gut. Eben, Streitpunkt war der Richtervorbehalt. Die Ständeratskommission, die zuständig, hat sogar eben so den Einsatz von so Technik eben wie die GPS-Tracker ohne den richterlichen Vorbehalt irgendwie erlauben. Und das ist dann halt schon, also das wäre ja völlig gestört auf eine Art. Also es ist eben schon krass, dass man überhaupt observieren darf, ohne, also auch in der Privatsphäre rumschnüffeln, ohne den Richtervorbehalt.
Also ich finde das total gaga, ja.
Ja, was auch noch speziell ist bei dem Gesetz, es geht eben nicht nur um irgendwie speziell um IV oder speziell um die Unfallversicherung, sondern es ist eben so im allgemeinen Teil vom Sozialversicherungsrecht, was bedeutet, dass das auch anwendbar ist bei der Krankenkasse, bei der AV. Also ich meine, gerade so, was so Krankenkassen angeht, da kann man sich ganz gruselige Sachen vorstellen, oder?
Ja.
Ich habe mir auch überlegt,
so
Krankentaggeldversicherung, weißt du, wenn du dich krank meldest, wirst du irgendwie künftig auch plötzlich hast du irgendeinen Detektiv im Busch vor der Hütte. Das kann ich prüfen, ob du jetzt wirklich krank bist oder nicht. Oder,
da im Bett liegst.
Nein, der hat jetzt 2 Zigaretten zu viel geraucht für das, also sagt er, das sei verkältet. Das wäre mit.
Du hast natürlich auch noch geschafft.
Genau. Was auch noch krass ist, ist offenbar das massive Lobbying von Seiten der Versicherungen. Das hat die Tagesanzeiger heute auch schon beschrieben, aber das hat schon andere Zeitungen so geschrieben. Weil die Nationalratskommission hat zuerst für alle Massnahmen, also auch für die Überwachung, einen Richtervorbehalt machen. Und hat die ZUWA zusammen mit dem Versicherungsverband einen schönen Brief geschrieben an den Nationalrat und hätte so das können klären. Was jetzt in dem Tagesanzeigerartikel von heute noch schön beschrieben worden ist, sind so ein bisschen die Interessenskonflikte. Verschiedene Parlamentarier, die heftig für das neue Gesetz geweibelt haben, die gleichzeitig Mandat haben bei so Versicherungen, die direkt von dem Gesetz auch profitieren.
Also die Kommission, die ist ja nur so gespickt so. Ja. Krankenkasse, Verwaltungsräte und so weiter.
Was ich auch super gefunden habe, ist ein Zitat von Alex Kupprecht, Schweizer SVP-Ständerat, wo im Tagesanzeiger gesagt hat, wenn alle Politiker hätten sollen in Ausstand treten, wo bei einer Krankenkasse, einer Versicherung oder bei einer Pensionskasse ein Mandat haben, dann hätte man das Gesetz gar nicht können beraten. Weil es einfach so viele sind. Also das ist da wirklich schon fast zynisch. Also, ja, da sieht man halt schon ein Problem von unserem Milizparlament, wo man ja eigentlich in der Regel immer stolz darauf ist, dass es keine Berufspolitiker sind und dass die eben frei sind von irgendwelchen Sesselklebereien, weil sie ja noch einen normalen Job haben und so und darum auch zumindest im Leben stehen und Sorgen von der Bevölkerung können. In der Realität ist es halt gerade auch bei bürgerlichen Politikern vielfach so, dass sie bei irgendwelchen Verbänden im Vorstand sind oder irgendwelche VR-Mandate bei Krankenkassen, Zeug und Sachen, sonst Wirtschaftsunternehmen haben. Bei den Linken wiederum muss man sagen, das ist genau das gleiche Problem eigentlich. Das sind halt auch Arbeitnehmerorganisationen oder NGOs oder so irgendetwas,
genau, wo
sie dort arbeiten.
Ja, es ist jetzt auch gut, immer wieder so ein Thema, ist ja also die Transparenz-Diskussion wegen Gelder, die Parteien überkommen von irgendwelchen Interessenverbänden. Aber eben, was ich eigentlich fast noch drüber finde, ist die Platzierung von diesen Politikern in diesen jeweiligen Kommissionen.
Naja.
Dort findet ja eigentlich, auch überhaupt keine Kontrolle statt.
Nein, also, das wird ja klar, sogar also, gesagt, dass der dann Experten ist für das Thema und darum in die Kommission hingeht.
Also verständlicherweise eben, wird er natürlich irgendwie, schickt eine CVP Traut Humbel ins, wie heisst sie? SGK, oder wie heisst die Kommission?
Ja, Kommission für Gesundheit und Soziales oder so.
Ja, aber eben, da hast du dann einfach die Situation, dass du einfach nur Lobbyisten in dieser Kommission hast. Und das ist ja eigentlich noch viel strüber, weil das sind ja genau die, die Gesetze ja, also zumindest einmal die Gesetzesvorschläge ja in Rat bringen. Das finde ich eigentlich noch viel, viel abstruser, wie also ja, im Nationalrat dann selber eben, solltest du dann eigentlich eine gewisse Durchmischung haben, von den halt eigentlich, ja, verschiedenen Interessen. Aber ja, dort werden die Weichen meistens schon recht gut vorgelegt.
Ja, was ich halt einfach überhaupt nicht verstehen kann, wie eine Partei wie die FDP, die sich als liberal schimpft, in so einem Gesetz kann zustimmen. Also, das verstehe ich, das geht mir wirklich in die Grinde. Ich meine, dass die Linken dagegen sind, das ist eigentlich klar, weil die sagen halt ja, und da finde ich, haben sie auch recht, das ist halt, es sind Menschen, die da betroffen sind, die zu unterstunden sind, also es ist eigentlich wirklich so ein Retten gegen Abo auf eine Art, eben IV-Bezüger, ein Paradebeispiel, die sonst schon nicht viel Geld haben, wenn du dann irgendwie so unter einen Generalverdacht gestellt wirst, dass du sowieso irgendein Simulant bist oder weißt du gar nicht was. Mhm. Und das ist ja in diesen Diskussionen leider schnell der Fall. Finde ich auch sehr unschön. Aber eben gerade so ein FDP, meine, das ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, wenn man so überwacht wird oder so. Und ich meine, es ist ja eine Frage, wie man so einen Verdacht definiert. Also ab wann ist man, steht man unter Verdacht zu missbrauchen? Vielleicht müsste man da mal mit irgendjemandem von der SUVA reden oder von der IV. Weil, ich meine, wie hoch sind die Hürden intern? Oder? Wie redet man da über das Thema und so? Das weiss ich eigentlich wirklich niemand.
Mhm. Gut, jetzt haben wir in der Schweiz halt weniger mit dem linken Schnüffelstaat das Problem. Dort haben wir ja, ja historisch gesehen mit dem rechten Schnüffelstaat Problem.
Ja, genau.
Aber ja, was mir auch nicht ganz aufgeht, ich habe jetzt da auch noch so ein bisschen ältere so Berichte mal gelesen, eben über die, das ist ja glaube ich, also ZUVA macht das anscheinend seit 2006, der Missbrauchsbekämpfung, anscheinend. Eben da die IV-Betrugsfälle, das ist ja auch so, was ist das, ich glaube schon bald eben 10 Jahre her, wo das irgendwie alles einmal so plötzlich am Aufkochen war.
Ja, das war auch noch länger, ja.
Irgendwie der Boulevard ja irgendwie dann so im Monat oder sogar Wochenrhythmus wieder irgend so der grosse IV-Betrug irgendwie aufdeckt hat.
Ja, der berühmte IV-Jugo an Pranger gestellt.
Mhm. Aber wenn man sich eigentlich die Zahlen anschaut, also auch bei der SUVA, also dort, gut, bei der SUVA frage ich mich sowieso, wieso die sich eigentlich so dermaßen als Lobby-Motor irgendwie jetzt da.
Also das verstehe eben ich auch nicht so ganz. Die
Krankenkassen dann irgendwie da vor der Karren spannen. Die sind ja da wirklich irgendwie an vorderster Front dabei gewesen. Aber die SUVA, die geben anscheinend irgendwie 4 Milliarden Versicherungsleistungen aus pro Jahr. Also das teilt sich dann etwa auf 430 Unfälle pro Jahr auf. Also rund, ich weiß nicht, die haben irgendwie so eine Durchschnittsfallkosten von 10'000 Stutz.
Mhm.
Natürlich, nehme ich nicht einmal an, dort, wo du einen Detektiv engagierst, dort wird es auch nicht irgendwie um 8.000 bis 10.000 Franken gehen. Sonst, also ich nehme an, das lohnt sich gar nicht. Das wäre ja auch schon so, ja, so Langzeit, wie sagt man dem, Langzeitkosten sein, mhm, oder Patienten oder was auch immer. Aber die haben jetzt auch, das war auch im Tagi gewesen, das ist ein Bericht von 2016, wo auch über die SUVA geht. Dort haben sie das irgendwie auch mal ausgewiesen, dass sie 10 bis 15 Observationen pro Jahr im Schnitt durchgeführt haben von Detektiven. Und im Jahr 2015 zum Beispiel haben sie 574 Verdachtsfälle untersucht. Ich nehme an, also ich weiss jetzt nicht, wie stark jetzt da die Fallzahlen irgendwie auf und runter gehen. Aber meistens bei so Behörden oder Organisationen, das hat ja auch mit der Anzahl Leute, die ja auch beschäftigt werden, zu tun. Ich nehme jetzt nicht an, dass das da irgendwie gross zu und runter geht.
Ja.
Also das sind schon nur, was sind das, irgendwie 5% von all diesen Verdachtsfällen. Und ZUVA sagt dann auch irgendwie, dass sie jetzt seit 2006 irgendwie haben jetzt auch können 117 Millionen einsparen eben durch die Missbrauchsbekämpfung. Oder bei der IV gibt es auch so Berichte, wo auch eben irgendwie ein Zehntel, wenn überhaupt, von Verdachtsfällen so ein Detektiv irgendwie zum Einsatz kommt und dann in diesen Fällen, wo einer zum Einsatz kommt, irgendwie etwa ein Viertel oder so überhaupt dann, also ein Fall ist, der abgeschlossen wird. Also sprich, ein Fall, wo tatsächlich ein Betrug auch vorgefallen ist. Da frage ich mich einfach, also um so riesige Beträge kann das einfach nicht gehen. Ja. Also Missbrauchsbekämpfung, das ist ja das eine. Und dass dort sicher grosse Millionenbeträge auch können eingespart werden, das ist das andere. Da der Bericht da jetzt von der IV, das ist zwar von 2010. Ich könnte mir auch noch vorstellen, eben, wo das angefangen hat, sind vielleicht auch noch mehr so Fälle irgendwie rum gewesen, halt, wo ja, ich meine, du hast ja dann mal das ganze Portfolio mal müssen durchforsten.
Ein bisschen bereinigen da, die Assets.
ja, aber ich frage mich auch irgendwo durch, wo, also um was es denn da genau geht. Also natürlich geht es auch um, Prämien, oder gut, Prämieneinsparungen, das ist dann auch, das ist wieder die andere Frage. Geht es da wirklich um Prämien, wie sagt man, Prämieneinsparungen? Weil, also so kommunizieren sie das auch immer irgendwie. So, ja, wir können einfach so, eben so und so viele Millionen Prämien einsparen. Ich meine, um das geht es ja gar nicht. Also das müsstest du ja dann aktiv auch noch machen, das irgendwie dann zurückgeben an den Versicherten.
Nein, da ist sicher auch ein riesen Populismus dahinter, oder? Weil eben, wie schon gesagt, so Einfallbezüger, das sind jetzt nicht die mit der grössten Lobby im Hintergrund. Mhm. Da kann man auch gut einprügeln, oder? Da wird sich aus die Linke niemand verdienen. Und es ist halt auch so, es tut so, dass Schmarotzertum in Anführungs- und Schlusszeichen bekämpfen, weil ja, das ist auch so ein Urspruch. Eben das Zahlen einhalten und so, weil die leben auf meine Kosten und bla bla bla. Und das, im Volk offenbar gibt es ein Bedürfnis, um dort hart durchzugreifen.
Aber hast du das Gefühl, jetzt, also das ist rein so eine, wie sagt man dem, so eine Art PR-Massnahme von Versicherern, dass sie so das Vertrauen vom Volk irgendwie wieder zurückbekommen. Also wir räumen da auf.
Es ist wahrscheinlich eine Mischung.
Du kannst ja sagen, also dass es vielleicht grundsätzlich, dass es eine gesetzliche Grundlage für das braucht. Dass, also für die Missbrauchsbekämpfung bin ich einverstanden, dass das auch irgendwie muss geregelt werden und dass man auch Missbrauchsbekämpfung macht in diesen Sozialwerken, finde ich auch okay. Mhm.
Ja, ich verstehe einfach das, nicht, wieso was die Leute mehr Kompetenz haben als die Polizei. Also ich verstehe nicht, wieso was die nicht können sagen, wir haben da jetzt wirklich einen begründeten Fall wegen dem und dem und dem und dann halt vor einen Richter gehen und kann das entscheiden. Mhm.
Also und auch eben, wie das da irgendwie innertürt sie irgendwie jetzt hat müssen durchgeboxt werden.
Ja, das ist voll krass.
Also ich das ist irgendwie der Punkt, wo ich irgendwie nicht ganz daraus komme, wie, also ich verstehe nicht, wo da die Motivation dafür ist.
Nee.
Ich weiss nicht, ob die Leute irgendwie haben, die es nicht mehr können beschäftigen können, wegen dem Entscheid in Strasbourg.
Ja, die ganze Observationabteilung bei der Suva, die ist sehr lahmgelegt zu diesen halben Jahren.
Suva Stasi. Macht Zwangsferien seit
2010. Die beziehen jetzt Arbeitslosengeld und werden selber überwacht. So kann sich das Blatt wenden.
Wir werden einfach wieder zurück in den Dienst.
Genau. Ja. Nein, also, ich verstehe das auch nicht ganz. Also weißt du, ich kann schon verstehen, es sind ja doch auch Unternehmen, auch wenn sie irgendwie staatsnäher sind und so Zeug und Sachen. Aber sie haben halt schon das Ziel, ihre Kosten zu optimieren, dass sie das bekämpfen wollen. Kann ich verstehen. Und das ist wahrscheinlich auch günstiger, irgendwie einfach so ein Team zu haben oder irgendwie einen Typ zu haben, der halt eigentlich losschicken kann. Und der bringt dir halt auch ein Ergebnis. Ich meine, wenn es eine positive Rechnung sein, also wenn sie würden mehr ausgeben für Bekämpfung, als sie dann halt wirklich einsparen können, oder das sind ja immer fiktive Zahlen eigentlich, aber sie machen wahrscheinlich schon so eine Rechnung. Wenn sich das nicht lohnen würde, würde sie es wahrscheinlich auch nicht machen und auch nicht dafür kämpfen. Mhm. Und da kann es halt noch so klein sein. Man weiss von reichen Leuten, die sagen, jeder Batzen viel zu Kässeli.
Ja. Geld haben sie ja sicher genug zur Verfügung.
Ja.
Also ich finde jetzt auch, also klar, realistisch gedacht, ich glaube, jetzt eben Angst davor muss man nicht haben, dass jetzt da plötzlich dann irgendeine Armee von irgendwelchen Observanten da jeden einzelnen IV oder was auch immer Bezüger oder Suva-Bezüger dann wird davon observieren. Ich glaube, das wird es auch nicht sein. Aber eben, wie da der Herr Welsch auch gesagt hat, ich meine, eben, so eine Art während den Anfängen. Und ja, ich meine, das ist, also das finde ich schon, also ich finde es total krass,
ja,
also wenn du so eine Gesetzesgrundlage hast. Also das musst du dir auch einfach mal vorstellen, vor allem wenn das Private haben. Ich meine, bei einer Stasi reden wir irgendwie noch von einem Staatsorgan. Mhm. Da reden wir einfach von irgendeinem Unternehmen.
Von einer fucking Krankenkasse. Also ja. Ja, das ist fake. Du
denkst, hey, was soll das? Also ja. Wieso soll eine Krankenkasse mehr Recht haben wie zum Beispiel die Polizei?
Ja, das verstehe ich nicht. Ja.
Also das ist total abstrus.
Mhm. Ja, das ist so. Was ich halt krass finde, ist, es gibt immer mehr, eben, Stichwort Drohnen, Stichwort GPS, es hat in den letzten 20 Jahren so ein paar Entwicklungen gegeben, auch Digitalisierung und so, also Spuren im Internet, weiss gar nicht was. Man kann, wenn man will, kann man ziemlich lückenlos Menschen überwachen, das ist technisch nicht mehr so ein Problem. Und wenn man das eigentlich sofort implementieren so in unsere Gesellschaft, ja, ich freue mich dann halt, wo da mal irgendwie eine Grenze gezogen wird, oder? Weil, ja, man kann sich noch viel grusigere Sachen vorstellen, wo technisch möglich wären, aber zum Glück halt immer noch verboten sind. Aber die Frage ist, wie lange das so wird sein und wie stark man da dagegen haben kann.
Ja. Was ich manchmal halt auch, also ist auch etwas, was mich manchmal so ein bisschen aufregt, irgendwie, dass ich habe immer häufiger das Gefühl, dass auch so eine dann so eine Art Leck-mir-am-Arsch-Stimmung auch so ist in der Bevölkerung im Stil von, ja, das geht mich ja nichts an. Also, aha, so, dass ja. Ich bin ja irgendwie auf der Seite vom Recht, aber auch wenn es um so elektronische Überwachung geht, ich habe ja nichts zu verbergen. So, eben, in dem Sinn geht mich das auch nichts an. Da kann jetzt, eben, wenn irgendjemand Freude daran hat, darf der irgendwie in mein Handy reinhacken oder was auch immer, oder irgendwie mich orten, ich kann ja nichts verbergen. Wo einfach total fahrlässig eigentlich auch ist. Und das ist genau auch so ein Fall. Also gut, der wird jetzt wenigstens wirklich noch recht kritisch zumindest von den Medien auch behandelt. Aber jetzt so ein riesen Echo, finde ich, hat er jetzt doch auch nicht hinterlassen.
Ja, weil du hast in der Bevölkerung hast du auch keine, also bin ich überzeugt, in der breiten Bevölkerung, wenn du über das würdest abstimmen, es würde deutlich angenommen werden. Eben weil es um Schmarotzer geht, weil es um so Säuhunde geht, die unser Geld verbrauchen und so, das gar nicht verdienen und weiss doch auch nicht was. Es ist schwierig, gegen das zu argumentieren, jetzt anhand nur von dieser Gesetzgebung, weil es halt wirklich um den Versicherungsmissbrauch geht. Aber wenn du halt von genereller Überwachung redest, ja, das finde ich dann halt auch schon erstaunlich, wenn man das sagt, eben so NSA-Skandal und solche Sachen, und es geht mich nicht an. Ich meine, es geht uns, vielleicht stimmt ja das sogar, dass in dem System, wo wir jetzt leben, wo wir ja eigentlich auch eine Meinungsfreiheit haben und solche Sachen, dann ist ja das auch objektiv gesehen nicht so wahnsinnig schlimm, wenn jetzt irgendwie der Staat keine Meinung mitlesen kann. Also, eben, jetzt einfach schon mal mit den Konsequenzen, die es hat. Weil du hast keine Konsequenz aus dem raus, glaube ich jetzt immer noch. Mhm. Also, man weiß es ja nicht. Aber das Problem fällt halt an, wenn sich der politische Wind dann halt ein bisschen dreht, wenn dann halt plötzlich, das sieht man auch in Europa, immer mehr so ein bisschen autoritäre Regime kommen und so und Zeug und Sachen und da fangen einfach irgendwelche Gesinnungspolitik an von Staaten. Ich meine, das sieht man auch in China, die führen ja so ein Social Credit System ein, wo dann halt Verhalten, die im Staat besonders gut gefällt, das gibt einen Punkt in so einem System und durch die Punkte hast du Vorteile. Also das ist wirklich so die Ausgeburt des Bösen irgendwie. Also das ist so wirklich so das Worst-Case-Szenario, oder kannst du vorstellen. Und ja, da muss man halt schon realistisch sein, dass so Zeugs bei uns kann passieren. Ich meine, wenn wir jetzt gerade bei den Versicherungen sind, Frau Humpel ist ja so eine Person, die dafür plädiert, dass Krankenkassenprämie anhand vom Lebensstil selbst bestimmt werden. Und da ist natürlich tausende technische Möglichkeiten, um das zu überwachen. Es gibt, glaube ich, sogar schon Krankenkassen, die so Apps haben, wo du zum Beispiel kannst deine Schritte zählen und so. Mhm. Und dadurch das irgendwelche Prozente, weißt du, kann was überkommen.
Ja. Oder ja, eben, vielleicht schon nur so die Handy benutzen. Ja. Dann kannst du ja auch schon normal zum Punkt kommen. Sie hängen ein bisschen zu viel am Handy. Oder was auch immer. Sie schauen ein bisschen zu viel, weiss ich auch nicht, YouTube. Gehen sie sich doch lieber bewegen. Oder weiss ich auch. Und also, vor allem auch, dass irgendwie so, eben, erstens geht mich nicht an und auch so, dass es geht mich heute nicht an. Das finde ich eben, das hat doch nichts mit, eben mit der jetzigen Situation zu tun. Ich weiß auch nicht, vielleicht werden wir beide mal IV-Bezüger erstens. Oder ja, jeder kann IV-Bezüger werden, aus x Gründen. Aber auch, es geht ja auch, eben, es geht doch einfach generell darum, was du in deine Privatsphäre reinlässt. Das ist doch auch egal, eben, ob jetzt das dich betrifft. Ich finde, das geht ja, ich meine, gerade bei einem Gesetz geht es ja, ja darum, könnte mich das potenziell betreffen und nicht einfach so, ja, betrifft mich das jetzt einfach so in der Stunde X oder irgendwie jetzt gerade.
Ja, aber so sind ja die Menschen und so auch Demokratie.
Also ich finde auch gerade eben, was auch so eben Handyüberwachung und so und eben so gegenüber Staat und so weiter. Also dort muss ich auch sagen, dort, wo ich mal mit Emilio in Iran bin, also dort habe ich auch, bevor wir dort hin sind, habe ich auch mal mein Handy angeschaut und mal kurz abgecheckt irgendwie. Ja, was ich eigentlich überhaupt so auf meinem Handy habe. Ich weiß auch nicht, Fotos oder irgendwie WhatsApp-Chats oder irgendwie E-Mail, ich weiß doch auch nicht was, weißt du, irgendetwas. Mhm. Gut, klar, WhatsApp ist meistens irgendwie auf Bauerdeutsch.
Das hat kein Algorithmus gemacht.
Nein, ich glaube auch nicht. Das ist auch wie so ein Huren Navajo. Aber gleich. Die Pfotze, nein, keine Ahnung, ich hätte auch, oder eben, wir kommen jetzt da gerade so aus dieser Hure Stasi und DDR-Diskussion raus. Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie jetzt auch eben in so einem Land, wo in so einem Regime unterstellt ist, wie der Iran. Ich glaube, dort hätte ich Material auf meinem Handy, wo ich aus irgendeinem Grund auch könnte festgehalten werden. Ich wüsste jetzt zwar, ich kann jetzt nicht sagen, was das soll sein, aber...
Ja, irgendeine Beleidigung vom Prophet hat dir der Kollege sicher mal geschickt.
Ja, irgendetwas, ja, ich weiß es nicht genau.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist mir sich halt auch viel zu wenig bewusst, eben weil wir in einem Land leben, wo die Meinungsfreiheit doch relativ weit ausgebaut ist, vielleicht so krass wie in Amerika, aber doch relativ weit. Mhm. Und du hast eben keine Konsequenz zu fürchten. Ich meine, man muss aber auch ehrlich gesagt sagen, in der Schweiz ist es auch schon mal anders gewesen. Aber du hast vorhin schon von diesen Fischen geredet, wo dann irgendwelche Linke überwacht worden sind und da keine Jobs bekommen haben. Jetzt zum Beispiel bei öffentlichen Stellen, oder?
Ja, also ja, ich finde schon auch, muss man in der Schweiz auch nicht immer nur so tun, als wäre das da so die Wiege der, weiß nicht was, totale Freiheit oder weiß nicht was.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch erschreckend, dass das schon zu einer Zeit möglich war, wo du in deinem Leben eigentlich nicht so wahnsinnig viele Spuren hinterlassen hast, wie du das heute machst, wenn du im Internet unterwegs bist, oder?
Mhm.
Und eben, wenn man sich da vorstellt, was, wenn wirklich mal Leute wollen, etwas anfangen mit diesen Daten, was da alles möglich ist, dann kann es einem schlecht werden.
Ja, das ist ja so.
Mit dem, wenn wir euch
entlassen. Ja. Könnte eine Initiative starten?
Nein.
Wäre sicher schwer erfolglos.
Was für eine Initiative, zum Gesetz
zu bodigen? Das Gesetz bodigen.
Ja.
Ciao.
Ich gehe mal auf die Straße die Leute fragen.
Ja gut, dann wär's das gewesen für heute.
Ja, gute Woche.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Tschüss. Yeah.